es ist, glaube ich, eine Illusion zu glauben, dass es einen Zustand gibt, in dem man dann sagt, na jetzt ist aber alles gut. Unternehmertum ist konstantes und wer das nicht braucht, den bewundere ich total.
Max Wittrock ist der Mitgründer von Maimüsli und Jokolade.
Jetzt hat er ein neues alkohol- und zuckerfreies Bier erfunden.
Welcher Moment in deinem Leben als Unternehmer hat die intensivsten Glücksgefühle bei dir ausgelöst?
Boah, gar nicht so eine leichte Frage, aber ich glaube...
Wie ist denn insgesamt deine Beziehung zu Alkohol?
Ja, der Wittrock, das hat er sich jetzt gut ausgesucht. Jetzt macht er alkoholfreies Bier und jetzt redet er darüber, wie schädlich Alkohol ist.
Wenn du deine eigene mentale Stärke mal auf einer Skala von 1 bis 10 bewerten müsstest...
Ich gebe mir aktuell eine gute. Unser Leben besteht immer daraus, gegen eigene Glaubenssätze anzukämpfen.
Gibt es so einen, der dir immer am meisten im Weg gestanden hat?
Ich kann noch härter zu mir selbst sein.
Hey, Chris Sorell hier und das ist dein Podcast über das Auf und Ab des Lebens. Wir haben heute großen Besuch im Auf und Ab Podcast, wo es ja darum geht, die Höhen und Tiefen des Lebens zu besprechen. Und es gibt wahrscheinlich viele Berufsbilder, wo man Höhen und Tiefen erlebt, aber ein Berufsbild, wo das immer sehr, krass, auch in kürzester Zeit passiert, ist sicher der des Unternehmers und der des Gründers, der Gründerin im Speziellen. Und damit hast du viel Erfahrung, Max. Schön, dass du da bist. Richtig, richtig cool. Menschen, die dich ein bisschen kennen, werden dich mit Maimüsli in Verbindung bringen, mit Jokolade und jetzt auch mit einem alkoholfreien, zuckerfreien Bier.
Genau.
Darüber werden wir noch sehr intensiv heute sprechen. Du hast mir hier schon ganz verlockend hingestellt, aber ich muss mich noch ein bisschen zurückhalten, bis wir die erste Flasche trinken. Aber was mich als erste Frage an dich, Max, interessiert ist, welcher Moment in deinem Leben als Unternehmer hat die intensivsten Glücksgefühle bei dir ausgelöst?
Boah, gar nicht so eine leichte Frage, aber ich glaube, ein besonderer Moment, an den ich heute Morgen denken musste, ich war auf dem Weg hierher und hatte im Büro kein Bier mehr eingekühlt und ich musste in ein Café gehen, ins Café Morse in dem Fall, weil ich an dem vorbeigefahren bin. Wer München so ein bisschen kennt, ist eine Filiale gegenüber vom Brandhorst-Museum. Und da habe ich gedacht, ah, die haben das ja, so da kann ich uns zwei Gekühlte noch mitbringen für den Podcast. Und das klingt jetzt total so wie so ein auswendig gelernter Marketing-Satz, aber was ich so wunderschön finde, ist, wenn Ideen Wirklichkeit werden. Das ist auch das, was mich am Unternehmertum so antreibt. Und it never gets old, ja, in einen Laden reinzukommen und in dem Fall ein kleiner Kühlschrank und da stehen Produkte, die in dem Fall Moritz und ich uns mal vor über einem Jahr ausgedacht haben. Und das ist, ich finde generell, bei mir ist es zumindest so, Unternehmertum, diese kleinen Sachen, die kriegen mich total. Und das war wirklich ein wahnsinnig schöner Moment und den kann ich auch quer durch meine Startup-Karriere zurückverfolgen. So kleine Momente haben mich eigentlich immer am meisten begeistert.
Kann ich auch nachvollziehen. Ich durfte mal ein Buch schreiben und als ich das erste Mal in der Bücherei stand und das da dann habe liegen sehen, habe ich meine Frau gebeten, 100 Fotos zu machen und sowas. Also es ist schon was Schönes, kann ich sehr gut nachvollziehen. Bevor wir in deine ganze sehr spannende unternehmerische Karriere kommen, lass uns mal ein paar Jahrzehnte zurückspulen. Was ist denn so das früheste Ereignis in deinem Leben, Max, was die Menschen kennen sollten, um dich als Person verstehen zu können?
Also ich glaube, ich tue mich immer noch tatsächlich schwer mit dem Begriff Unternehmer, ne? Weil der hat für mich so eine, das liegt daran, weil ich überhaupt nicht so geprägt bin. Ja? Also ich hatte das Berufsbild Unternehmer für mich bis zum Studium, kann ich gleich noch erzählen, wie es dann dazu kam, aber gar nicht auf dem Schirm. Und ich glaube, so geht es ganz vielen Leuten. Und deswegen ist es mir total wichtig, auch überhaupt erstmal Menschen zu inspirieren und zu sagen, hey, das ist eine Option, ja, Selbstständigkeit, Unternehmertum, das kann man machen. Und ich glaube, wenn ich jetzt enge Freunde von mir fragen würde, dann würden die immer sagen, oder würden die sagen über mich, naja, der hat schon immer gerne so Projekte gemacht, ne, der hat schon immer gerne so Sachen organisiert, was weiß ich, mit einem Freund einen Film drehen in der Schule oder so einfach Projekte und das. Da habe ich erst später eigentlich gemerkt, dass Unternehmertum eigentlich der Beruf ist, wo du das irgendwie hauptberuflich machen kannst. Ne? Du kannst dir Sachen ausdenken und kannst sie irgendwie auf die Straße bringen. Es gibt andere Berufe, wo das auch geht, aber genau. Und ich glaube, das ist eben so ganz wichtig, Waldemar Zeiler, der eine Gründer von Einhorn, die Kondome machen, der hat das mal, ich hoffe, ich zitiere ihn jetzt richtig, aber der hat das mal super schön formuliert. Der hat gesagt, es gibt wenig Dinge, die mir so sehr das Gefühl geben, am Leben zu sein, wie wenn eine Idee sich manifestiert, wie wenn eine Idee wahr wird. Und das ist wirklich ein ganz, ganz besonderes Gefühl. Und deswegen mag ich diesen Beruf auch so gerne.
Und du durftest ja schon einige Ideen Realität werden lassen. Ich möchte mal deinen Lebensweg so ein bisschen in der Kurzfassung zusammenfassen und dann auf ein paar einzelne Elemente eingehen. Im Jahr 2007 hast du MyMüsli gegründet. Damals eine total verrückte Idee, dieses Thema Mass Customization, wie man ja sagt, auf das Thema Müsli angewandt. Das heißt, Menschen konnten ihr eigenes Müsli zusammenstellen. Kleiner Funfact am Rande, ich habe damals, obwohl ich noch angestellter Manager war, auch meine ersten unternehmerischen Versuche gemacht und wir haben damals Schokolade produziert, beziehungsweise wir hatten einen Produzenten und wollten das, was ihr für Müsli macht, in der Schokoladenwelt machen. Und da war MyMüsli eben ein großes Vorbild, weil ihr eine wunderschöne Website hattet, die Prozesse haben schon funktioniert, das Branding war stark, unseres hieß MyShocky, wenig inspirierend, aber sehr nah da dran, wo man dann verschiedene Beläge auf die Schokolade machen konnte. Bei weitem nicht so erfolgreich, wie ihr das damals wart. Du bist dann 12 Jahre später rausgegangen auf eigenen Wunsch in 2019.
Rechnen, ja.
Genau. Und wenn man das, wenn man aus anderen Interviews von dir recherchiert, warum das so war, dann ist so die Zusammenfassung, korrigier mich, wenn ich das falsch sehe, dass dir das Ganze zu groß geworden ist und du dich eigentlich nicht so als Manager von Wachstum und Skalierung so sehr wohlfühlst, sondern du zurück an die Werkbank wolltest.
Ich kann es vor allem nicht so gut, ne? Und ich wollte wieder Wirkung spüren und Wirkung spürt man natürlich auch als Manager total, wenn man das gut kann, aber man sollte halt immer die Dinge tun, die einem liegen und genau, ich wollte wieder zurück an die Spanplatte.
Und eine Spanplatte war dann Schokolade, nicht weil du mir nacheifern wolltest, sondern weil du eine Opportunität gesehen hast, das Thema Jokolade entsprechend groß zu machen. Auch da bist du dann ein paar Jahre später raus, war es wieder auch, weil es dir zu groß wurde oder was hat dich dann in das nächste Projekt getrieben?
Nee, ich glaube, was sich durch mein Leben zieht, ist glaube ich vor allem, dass ich gerne mit anderen etwas machen möchte und ich glaube, so was meine, weil du gesagt hast, ich habe da eine Opportunität gesehen, Joko Winterscheid hat da eine Opportunität gesehen, ja, und ich bin total dankbar, dass ich ihn unterstützen durfte, diese Realität wahr werden zu lassen, aber Joko ist so ein guter und toller Unternehmer selber, ne, ich glaube, da war es irgendwie cool, ein Sparringspartner zu sein und irgendwie so ein Teil, ein Katalysator in diesem Gründungsteam zu sein, dass die Idee wahr wird, aber das ist jetzt nicht so, dass der mich unbedingt, also ohne mich monokausal hätte das nicht stattfinden können. So. Und ich glaube, bei MyMüsli ist eben auch ganz wichtig, also das ist eben nicht so, ne? Das, um das nochmal zu betonen, so, ich bin eben immer ein Teil, aber ich glaube, dass Ideen auch ohne mich gut funktionieren können, aber ich freue mich, wenn ich halt irgendwie eine Rolle spielen kann. Und bei MyMüsli war es eben auch so, mit Philipp und Hubertus, das ist so eine tolle Symbiose gewesen. Und mit Moritz bei Zero Labs ist es eben auch so, dass wir uns einfach schön ergänzen. Das heißt, mir macht es einfach nicht nur Spaß, Ideen zum Leben zu erwecken, sondern ein Teil eines Teams zu sein, das Ideen zum Leben zu erweckt.
Du sagst es jetzt mit so einer ziemlichen Selbstverständlichkeit, aber ich finde das schon bemerkenswert, weil viele Menschen probieren sich ja durch die Phase des Kleinseins irgendwie durchzukämpfen, um dann die Phase des Großseins, des Bekanntseins, des Ruhmabschöpfens etc. Genießen zu können. Und bei dir zieht sich jetzt so ein bisschen durch, immer wenn es dahin kam, wo du dich vielleicht in Anführungsstrichen ein bisschen ausruhen könntest, dann suchst du wieder eher, sag ich mal, das Wühlen in den Anfängen. Was ist es, was dich an diesen ersten Phasen eines Projektes so fasziniert, dass du immer wieder zu dieser Phase zurückkehren möchtest?
Also ich mag Unmittelbarkeit. Das bedeutet, ich schreibe gerne eine E-Mail, ne, und verschicke sie selber und sehe, welche Resultate das hat. Deswegen mag ich diesen Werkbank- oder Spanplattenvergleich immer gerne, weil das ist eben schön, wenn du was mit deinen eigenen Händen schaffst, ne, dann kannst du relativ schnell immer Resultate sehen. So, ich eine meiner größten Leidenschaften ist Musik. So, ich produziere Musik gerne und als Hobby und spiele auch Instrument. Und das ist eben so ähnlich. Ne? Du steckst irgendwie wahnsinnig viel Arbeit so im stillen Kämmerlein rein und dann kannst du irgendwie plötzlich so ein Stück spielen. Und das ist ein wahnsinnig schöner Erfolg. Und das ist, glaube ich, was ich auch gut kann. Also ich kann, glaube ich, gut Dinge irgendwie abstrakt mir ausdenken und dann gemeinsam mit anderen umsetzen. Aber ich bin eben nicht so gut in diesem Managen. Ich bin nicht so gut darin, einer größeren Organisation vielleicht das zu geben, was sie braucht. Ja, kann ja auch sein, und da bewundere ich, da gibt es ja Menschen da draußen, die das so gut können. Aber ich fühle mich eben sehr, sehr wohl in diesen kleineren Strukturen. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, glaube ich, dass man so seine eigenen Werte kennt, ja. Und dass man weiß, was einem auch gut tut. Und so alles im Leben ist ja irgendwie anstrengend gefühlt, ja. Also das ist ja so, damit meine ich, egal ob ich ein sportliches Ziel habe oder ob ich ein unternehmerisches Ziel habe, alles erfordert Aufwand. Vielleicht können wir das, vielleicht ist das die versöhnlichere Formulierung. Und es ist genauso anstrengend, ein riesiges Unternehmen zu führen, ja, wie irgendwie was Neues zu gründen, weil total oft Leute zu mir sagen, ja, dass du dir das nochmal antust. Und da steckt ja schon so eine Geisteshaltung dahinter, ja. Am Anfang muss alles wahnsinnig anstrengend sein und erst später, und da kann man jetzt in so Bilder fallen, wenn dann mehr Geld da ist und so, dann wird es plötzlich weniger anstrengend. Naja, aber dafür steigt ja auch vielleicht die Verantwortung oder andere Parameter kommen oder man fühlt sich in ganz vielen Aufgaben, da finden sich sicher viele UnternehmerInnen wieder, man findet sich in vielen Aufgaben, die einem vielleicht gar nicht liegen. Also das heißt, für mich fühlt sich das total richtig an, ja, aber es gibt eben Leute, für die ist das anders und das finde ich auch völlig in Ordnung.
Wenn man dich jetzt so von außen beobachtet hat und sagt, My Müsli war beendet und jetzt bist du wieder mit Zero Labs am Start. Wie hat sich diese Übergangsphase für dich emotional angefühlt? War das eher so wie, ich sag mal, ein erfolgreicher Künstler, der zwischen zwei Alben ist und Inspiration braucht, wie es weitergehen kann? Also warst du in eher so einer hibbeligen, unruhigen Haltung oder war das für dich ein Zustand, der sich okay angefühlt hat und du einfach vertraut hast, dass es irgendwann wieder den nächsten Schritt geben wird?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, die Psychologen nennen das den Hindsight-Bias-Effekt. Ja, jetzt sagen alle Psychologen, Psychologinnen, die zuhören, so, nein, der erklärt das völlig falsch. Aber so in meiner Laienperspektive ist das Gehirn ganz gut darin, Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind, dann irgendwie sinnvoll zu ordnen. Und das hilft uns ja auch irgendwie, blödere Ereignisse zu verarbeiten. Und in meiner Wahrnehmung, ja, ist das jetzt alles so eine total logische Linie von irgendwie meinem Müsli und dann durfte ich bei Jokolade supporten, dann irgendwie zu sagen, cool, jetzt ist das irgendwie ein Schritt weiter, jetzt kann ich nochmal eine andere Vision verfolgen, weil alkoholfreies Bier, das beschäftigt mich schon seit 2018, das wollte ich eben unbedingt nochmal machen. Aber in Wirklichkeit ist das ja, um beim Titel deines Podcasts zu bleiben, auch ein totales Auf und Ab. Also, dass man im einen Moment sich total in seiner Energie fühlt, im nächsten Moment denkt man, shit, das fühlt sich überhaupt nicht richtig an. Und das ist, glaube ich, auch das Allerschwierigste am Startup-Leben. Marc Andreessen und Ben Horowitz, von denen gibt es so ein, die zwei großen amerikanischen Investoren, von denen gibt es so ein Gespräch, das in einem Buch auch niedergeschrieben ist. Und da sagt der eine zum anderen, du weißt, was das Krasse ist an Startups? There are only two emotions, ja, in a startup, euphoria and terror. Und das ist natürlich sehr dramatisch mit Pathos formuliert, aber da ist schon viel Wahres dran. Es gibt halt selten so eine Baseline. Ne? Es ist halt immer wuhu oder oh no. Und das, ja, da muss man erst mal mit umgehen. Aber wie gesagt, Hindsight sagt das Gehirn dann, ach nee, das war eigentlich eine ganz konsequente, logische Entwicklung.
Und wenn du diese Phase zwischen diesen beiden großen Projekten für dich mit einem Wort beschreiben müsstest, einer Emotion, einer Beschreibung, was wäre das?
Ich glaube, ach, das ist gar nicht so leicht, weil ich glaube, ich habe auch erkannt für mich, man ist irgendwie immer auf der Suche. Weißt du? Also ich glaube, damit meine ich nicht, dass ich immer unzufrieden bin. Das überhaupt nicht. Ich bin sehr, sehr zen-ig gerade in dem, was ich tue. Aber Es ist, glaube ich, eine Illusion zu glauben, dass es einen Zustand gibt, in dem man dann sagt, na jetzt ist aber alles gut, ja, um es mal so total zu generalisieren. Sondern man muss, es ist immer Arbeit. Outer Work, ja, man muss an einem Unternehmen zum Beispiel arbeiten, aber es ist auch immer Inner Work. So Unternehmertum ist konstantes Inner Work. Und wer das nicht braucht, den bewundere ich total. Denen gibt es bestimmt auch. Und es gibt bestimmt Leute, die es jetzt hören und sagen, das ist so ein Quatsch. Ja? Also in Bayerisch so, ich mache halt einfach. Ja? Das kann ja sein, aber ich habe das Gefühl, das ist ein integraler Prozess des Ganzen, sich immer wieder mit sich selbst da auch auseinanderzusetzen.
Und über dieses Mindset-Game sprechen wir gleich noch im Detail. Da würde mich sehr interessieren, wie du das meisterst, wie deine Routinen sind.
Aber jetzt mache ich dir kurz mein Bier auf.
Unbedingt, so. Ich wollte jetzt sagen, jetzt halte ich es lange nicht mehr aus.
Ob ich das Street Credible hinkriege.
Ja. Gucken wir mal.
So, aber wir brauchen das Zischen, Moment.
Es zischt schon mal, so. Es fliegt schön der Kronkorken.
So. Schau mal, du kriegst schon mal das hier.
Ich sag in der Zwischenzeit was, es ist nicht geskriptet, es ist auch nicht promoted hier. Der Auf- und Ab-Podcast kriegt keinen Cent dafür, dass wir das jetzt hier testen. Und ich mache das einfach, weil ich A, dich sehr gerne mag, B, weil mir das Thema am Herzen liegt und C, weil es mich interessiert. Und ich habe noch nie einen Schluck getrunken, ist jetzt mein erster Schluck und ich sag ehrlich, wie es ist. Wow. Ich sag wow und ich sag auch warum. Es schmeckt wie ein Bier. Und jetzt muss man bei mir wissen, Menschen, die mich kennen, wissen, dass mir Bier nicht schmeckt. Ich trinke nie Bier, unabhängig von Alkohol, alkoholfrei etc. Aber wenn man ein Bier trinken möchte, dann schmeckt es so. Und ich würde sogar sagen, ohne der ausgewiesene Experte zu sein, dass es sehr viel von einem Augustiner hat. Kann es sein?
Boah, ich habe beschlossen, gar nicht auf Biergeschmäcker und andere
Kompetenzen. Okay, dann so klammern wir das aus, aber das war meine erste Assoziation.
Aber ich glaube, es ist einfach ein vollmundiges, leckeres Bier. Ne? Ja. Und jeder soll seine eigenen Erfahrungen sammeln. Ich will euch gar nicht da draußen, ich will euch gar nicht vorher primen.
Okay, gut. Wie gesagt, nicht irgendwie paid oder sowas, aber das Thema liegt mir am Herzen. Und wer diesen Podcast schon länger verfolgt, der weiß, dass wir in Episode 6 über Alkohol im Detail gesprochen haben. Wir werden es auch in Shownotes verlinken. Da habe ich mal sehr strukturiert zusammengetragen, welche Folgen Alkoholkonsum, und zwar moderater Alkoholkonsum, nicht das intensive. Das haben irgendwie die meisten so im Gefühl, dass das nicht gesund ist. Aber dass selbst kleinste Mengen regelmäßig eingenommen wirklich zu nachhaltigen Effekten auf Gehirn und Körper führen. Wir verlinken das nochmal, vielleicht kommen wir später noch zu ein paar Details dazu. Aber das Thema liegt mir am Herzen. Und diese Episode haben auch weit über 200.000 Menschen gehört und man hat an den Kommentaren gesehen, dass es eben auch bewegt. Bevor wir jetzt auf das Start-up, das Produkt etc. eingehen, wie ist denn insgesamt deine Beziehung zu Alkohol?
Wie ist meine Beziehung zu Alkohol? Also ich glaube, du und ich, wir sind ja noch in einer Zeit aufgewachsen, ja. In meiner Erinnerung war Alkohol sogar in der Werbung wirklich omnipräsent, ja. Und das Verhältnis, das gesellschaftliche Verhältnis zu Alkohol wurde nie hinterfragt, ja. Oder wurde wenig in der Gesellschaft hinterfragt. Aber bevor wir in dem Thema gehen, weil du eben auch gesagt hast, nicht sponsert, ist, glaube ich, auch wirklich ein Disclaimer. Nicht, dass jetzt jemand denkt, ja, der Wittrock, das hat er sich jetzt gut ausgesucht, jetzt macht er alkoholfreies Bier und jetzt redet er darüber, wie schädlich Alkohol ist. Es ist völlig egal, ob jemand Zero Labs oder Wasser oder irgendwelche anderen alkoholfreien Alternativen, der Markt wächst ja Gott sei Dank ständig, trinkt. Aber ich glaube, es ist wirklich wichtig, wenn wir eben auch über Gründen sprechen, über darüber, wie man irgendwie das Inner Game des Gründens irgendwie bewältigt, ist es, glaube ich, total wichtig, über Alkohol zu sprechen. Und ich hoffe, diese Objektivität, ja, die ich da versuche einzunehmen, die gestehen mir alle ein, obwohl ich natürlich ein Getränk mitverkaufe, zusammen mit Moritz, das irgendwie keinen Alkohol enthält.
Aber ich kann dazu sagen, wir haben auch vor eurem Launch, bevor ich wusste, dass ihr diese Idee macht, schon diese Diskussion geführt. Also die Objektivität ist dir auf jeden Fall zugestanden. So, aber zurück zur Frage, wie guckst du jetzt unabhängig von deinem Produkt auf das Thema Alkohol? Wie ist dein eigener Konsum historisch gewesen? Wie ist der aktuell, um dann zu gucken, wie sich das in dem Produkt wiederfindet?
Gute Frage. Ich glaube, ich komme noch auch aus einer Zeit, wo das im Studium, ich weiß gar nicht, wie das heute ist, sehr man... man sagt ja immer, die jungen Leute trinken gar nicht mehr so viel. Ja, gut, ich kann nicht sagen, ob das jetzt Quatsch ist, oder aber wo zum Beispiel in der Uni-Zeit der Konsum von also regelmäßig Alkohol einfach völlig normal war, ja, und auch irgendwie Teil des, Teil der Uni-Zeit irgendwie, ne? Das ist halt, gehört einfach dazu. Und ich glaube, unter anderem durch eben, sei es durch Matthew Walker und sein Buch über Schlaf, sei es durch die, so ein bisschen die Audiobibel, das ist halt zum Beispiel die, neben deiner Folge, die Folge von Andrew Huberman über Alkohol. Ich glaube, die Fakten sind so glasklar, dass Alkohol einfach, wie du schon sagst, eben auch in kleinen, regelmäßigen Mengen wirklich eine wirklich schwerwiegend negative Wirkung haben kann. Und ich will niemandem verbieten, Alkohol zu trinken. Das ist mir auch immer ganz wichtig. Das sagt Andrew Huberman auch in dieser Folge die ganze Zeit. Aber trotzdem ist es ja wichtig, dass man irgendwie, genauso wie wenn man vielleicht eine Zigarette raucht, dass man irgendwie weiß vorher, was macht man da? Das ist ja so.
Wenn ich da einhaken darf, ja. Ich formuliere es immer so, ich möchte, dass Menschen wissen, welchen Preis sie dafür zahlen und dann sehenden Auges diesen Konsum eben machen, weil diese Fakten sind eben wenig bekannt bisher. Und mach du eben deinen Punkt zu Ende und dann erwähne ich ein paar Dinge.
Und ich bin noch nicht an dem Punkt, dass ich überhaupt keinen Alkohol mehr trinke, weil ich auch, also es gibt gute Momente, die ich irgendwie zum Beispiel mit Freunden, Freundinnen und einer Flasche Wein oder so verbinde, die wir irgendwie gemeinsam getrunken haben. Interessant ist aber ja, die wären ja bestimmt genauso schön gewesen, wenn wir die nicht getrunken hätten, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Aber ich glaube, ich bin auch auf dem besten Wege, irgendwann einfach gar nichts mehr zu trinken, weil ich die Benefits einfach nicht wirklich, zum Beispiel so soziales Miteinander, die können auch ohne stattfinden und das einfach nicht mehr so erkenne, was es mir noch bringen soll. Und weil es eben, da kannst du natürlich viel mehr dazu sagen, einfach wirklich Konsequenzen hat, die über den Kater am nächsten Morgen deutlich hinausgehen, dass einfach die komplette letztlich neuronale Architektur deines Körpers ja komplett gestört wird unter Umständen und du einfach unglücklicher bist und ein höheres Stressempfinden hast und so. Und das ist, ja, ist schon ein krasses Ding.
Absolut. Wie empfindest du, hast gerade erwähnt, schöne Momente mit Freunden könnten auch ohne Alkohol stattfinden. Wie ist es bei dir persönlich? Empfindest du einen gewissen Druck, Alkohol konsumieren zu müssen, einen gewissen Gruppenzwang aus dem Freundeskreis, aus der Gesellschaft, wenn du auf Events bist? Oder ist es etwas, wo du sagst, da ändert sich auch gerade was in der Gesellschaft?
Es ändert sich definitiv. Aber ich glaube, es ist immer noch einer der Sätze, der am meisten Reaktionen auf einer Party hervorruft, ist einfach, ich trinke heute nicht. Und ich glaube, das hat sich wirklich, das ändert sich im Positiven exponentiell. So, ich glaube, das ist wirklich wesentlich besser jetzt als noch vor 10 Jahren. Das ist jetzt so anekdotische Evidenz, weiß nicht, ob das stimmt, aber das ist zumindest mein Eindruck. Und ich finde, das ist dann oft weniger der Druck, den man vielleicht als 20-Jähriger verspürt, ja, so jetzt komm schon oder so, sondern es ist, glaube ich, eher dieses, dass es halt einfach dazugehört, in Anführungszeichen. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir immer häufiger aufbrechen. Ja, und ich glaube, wir setzen uns immer besser damit auseinander. Und das ist, glaube ich, auch eine gute Entwicklung.
Ist diese Idee des alkoholfreien Biers, du hast gesagt, du trägst sie schon seit 2019 mit dir rum, ist sie primär daraus entstanden, dass du etwas tun möchtest, um diesen Alkoholkonsum, um es Menschen einfacher zu machen, weniger Alkohol zu konsumieren? Oder ist es, weil du einfach als Unternehmer da eine gewisse Nische gesehen hast und gesagt hast, das ist ein Trend, der definitiv interessant ist?
Also angefangen hat es damit, dass, und Moritz und ich haben unabhängig voneinander uns für das Thema interessiert, bevor wir vor 1,5 Jahren gesagt haben, hey, so, das war halt so ein Zufallsgespräch nach dem Fußballspielen, so, hey, das ist doch cool. Ach ja, alkoholfreies Bier, hast du dich auch schon damit auseinandergesetzt. Es ist eher so, viele Startups entstehen ja daraus, weil man seine eigenen Probleme löst. Ja? Und ich habe einfach bewusst gesagt, ich will weniger trinken und ich liebe alkoholfreies Bier. Es ist einfach ein Getränk, das mache ich total gerne, so das trinke ich gern und ich bin so ein Reflex wie bei so einem pavlovschen Hund bei mir ist auch, man, weißt du, das ist ja so, du hast so einen anstrengenden Tag irgendwie gehabt, so du Startups so, und dann sagst du, so, und jetzt mache ich mir ein Bier auf. Und dann ist ja super, wenn dieses Bier ja dann eben keinen Alkohol enthält, so, weil bist ja, ist ja vielleicht ein normaler Arbeitstag, willst ja auch irgendwie da keine negativen Effekte. Und so hat das eigentlich angefangen. Da habe ich gesagt, Moment mal, alkoholfreie Biere, da gibt es schon viel, aber die haben halt nicht so viel Liebe auch oft bekommen, ja, weil das ist halt so ein Produkt, das muss man vielleicht halt haben, aber manche Brauereien oder Marken haben sich da mehr drauf konzentriert, andere weniger. So, und ich habe gesagt, da gibt es aber doch eigentlich noch eine Nische, weil zum Beispiel eins, das eben in dem Fall 0,0% Alkohol wirklich enthält, das keinen Zucker hat, das kalorienarm ist, das heißt, dass ich auch wirklich abends trinken kann, ohne dann zu denken, ah Mist, jetzt habe ich auch wieder x Kalorien zu mir geführt. So, das war so ein bisschen der Anspruch. Und einfach auch die Liebe für das Produkt und geil und ich mag den Geschmack und wie kann man das denn machen und viel probiert. Und ich glaube, die unternehmerische Opportunität gesehen haben Moritz und ich auch total. Also, dass der Markt für alkoholfreie Getränke halt wächst. Aber unser Ziel bei diesem Projekt ist jetzt nicht, die alkoholfreie Weltherrschaft an uns zu reißen, sondern es ist total schwierig, dann einen Begriff dafür zu finden. Aber vielleicht kann man sagen, ein Nischenprodukt, ein Boutique-Startup, so, ne, erstmal das so aus, dass so eine kleine Fangemeinde hat vielleicht und das so einen Platz hat. Aber da geht es jetzt im ersten Schritt nicht darum, dass wir sagen, so, das ist jetzt Weltherrschaft in den nächsten 3 Jahren und Menschen dürfen nur noch Zero Labs trinken.
Mhm. So, jetzt hast du Zero Labs gesagt. Der Name ist natürlich interessant. Das ganze Branding, Labeling. Ich habe ein bisschen auch eure Social Media Kanäle durchforstet. Da kriegt man nicht nur Lob dafür, sondern es das heißt, wie kann man ein Bier lila machen, rosa machen etc. Ist natürlich auch bewusst. Du bist Marketing-Profi. Aber nimm uns doch mal ein bisschen mit, wie es zu dem Namen, zu dem Branding und insgesamt zu dieser Positionierung kam.
Also, wie gesagt, Moritz und ich haben uns, wir kennen uns schon sehr lange, aber haben uns so vor 1,5 Jahren nach dem Fußballspielen einfach so ein Gespräch geführt. Ah, wäre ja cool, nochmal gründen, was beschäftigt dich so? Ah ja, okay, alkoholfreies Bier, ach, dich auch, krass, so. Und dann sind wir relativ lang erstmal nochmal in so einen Prozess gegangen, den ich auch ganz wichtig finde, dass, also es gibt viele Gründungsideen, die scheitern am, man müsste doch mal und keiner macht was. Aber es gibt auch viele Gründungsideen, da gehen die Leute zu schnell rein. Auch vielleicht mit einem Co-Founder. Nur weil man mit jemandem befreundet ist, muss er nicht auch ein guter Co-Founder sein. Und dann haben wir diesen Prozess auch erstmal noch eine Zeit durchlaufen, damit wir dann eben idealerweise nur Aufs und wenig Abs haben, ja, mit A, B. Mhm. So. Und dann haben wir uns überlegt, so, als wir dann soweit waren, wie möchten wir das Produkt denn haben? Und der Name, ich glaube, es hat keinen Zweck, weil wir haben ja auch eine Message, ne? Hey, du kannst auch alkoholfrei genießen und wie gesagt, ich will niemand Alkohol verbieten, aber wenn du alkoholfrei trinkst, soll es eben auch lecker sein. So. Ich glaube, es hat keinen Zweck jetzt aus Marketing-Sicht. Du willst nicht der Heuhaufen sein, du willst die Nadel sein. Und deswegen finde ich es nur konsequent, dass wir beschlossen haben, das Produkt heißt anders und das darf auch ruhig anders aussehen, als ein Bier, halt, wie mir in Bayern vielleicht sagen würden, auszusehen hat. Ja, mhm. Das heißt überhaupt, und das finde ich auch so interessant auf Social Media, das heißt überhaupt nicht, dass wir Jahrhunderte Bierkultur oder so mit Füßen treten wollen. Also ganz im Gegenteil, auf diese Kultur bauen wir ja auf. Mhm. Aber ich finde das total legitim, dass zwei Typen da sagen, so, aber unser Bier, das soll ein bisschen anders aussehen, das soll auch anders heißen. Das provoziert viele Leute, aber ich sage damit explizit nicht, alle anderen sind blöd und nur wir sind cool, aber so haben wir das eben gefühlt. Und der Name, der verkörpert eben für uns auch so eben eine neue Sicht auf das Thema und tatsächlich so, also Zero, können sich alle denken, woher das kommt, aber Labs, wir mögen eben dieses Ausprobieren. Also ich finde, ein Startup ist nie fertig und das darf ruhig anders heißen. Dann schreibt mir wieder irgendjemand, ja, da habe ich überhaupt keine Lust auf Bier, wenn ich den Namen höre. Ja, nee, ja gut, das ist dann eben so. Aber ich mag ihn mittlerweile sehr, sehr gerne.
Mhm. Bleibt auf jeden Fall hängen und mir gefällt es, ist ein schönes Produkt. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht, aber ich werde es verfolgen und auch konsumieren, auf jeden Fall. So, Lass uns mal ein bisschen in diesen Prozess einsteigen. Ich meine, wenn man sich jetzt mal so den Start ansieht, ihr habt eine Produktidee, man guckt sich den Markt an, da sind die größten Player mit der größten Markenbekanntheit, den größten Marketingbudgets. Erinnert mich so ein bisschen an unseren gemeinsamen Bekannten Christoph Schramm, Gustavo Gusto, der ja auch einen komplett übersättigten Tiefkühlpizzamarkt vorgefunden hat und trotzdem ein Produkt geschaffen hat, was am Ende dominiert hat. Es gibt ein schönes Zitat von dir, Max, wo du sagst, du magst es nicht ernst genommen werden, nicht ernst genommen zu werden am Anfang, denn dann hat man die Ruhe, seinen Job zu machen und wirklich so unterm Radar zu schweben und zu gründen. Ich selbst kenne die Situation auch sehr gut. Vor 5, 6 Jahren haben alle mich so ein bisschen belächelt und gesagt, mit Schlaf, was soll denn das? Und du bist noch nicht mal Mediziner und sowas. Und ich muss ehrlich sagen, mental war das nicht so einfach, diese Phase. Also da bin ich nicht so stark wie du, der das genossen hat, sondern ich wollte ziemlich schnell raus aus dieser Situation. Deshalb möchte ich mit dir mal ein bisschen darüber sprechen, wie man diese Phase, wo viel Unsicherheit ist, wo man neu startet, wo es ganz viele Neinsager, ganz viele Kritiker um einen rum gibt, wie man die denn auch bewältigen kann, was du da auch für Tipps für Menschen hast, die vielleicht an einem ähnlichen Punkt sind, wo sie einen Traum in sich tragen, ihnen aber der Mut fehlt oder der erste Schritt fehlt. Wenn du deine eigene mentale Stärke mal auf einer Skala von 1 bis 10 bewerten müsstest, wobei die 7 nicht erlaubt ist, die 7 ist auf unseren Skalen immer ausgegraut, ja, weil die wählen die meisten Menschen, wie mental stark würdest du dich einsortieren, einwerten?
Ich gebe mir aktuell eine gute 8.
Okay. Aktuell heißt, ist das etwas, was großen Schwankungen unterliegt oder eher stabil ist?
Ich glaube, und das, mir ist immer wichtig, dass wenn Menschen, warum mache ich zum Beispiel Podcasts, ne? Weil mir immer wichtig ist, dass Menschen wissen, sie sind nicht alleine. Ja, mhm. So allen UnternehmerInnen, und wenn ich alle sage, dann hat das natürlich immer eine gewisse statistische Unschärfe. Es gibt bestimmt Menschen, die sagen, na, bei mir ist das nicht so. Aber allen Menschen geht es so, dass sowas sehr volatil ist. Ja? Ich glaube, man kann eine gute Baseline haben, aber alle kennen das. Es braucht nur irgendwie eine Erkältung gepaart mit 3 blöden E-Mails, die man dann noch, weil man undiszipliniert war, um 23.30 Uhr abends gecheckt hat, vorm ins Bett gehen, dann schläft man noch eine Nacht schlecht und zack, fragst du mich die gleiche Frage nochmal, dann gebe ich mir eine 4. Mhm. So, und deswegen glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig auch zu wissen, 2 Dinge. Das erste, ich glaube, dass man schon eine Baseline, dass man da Dinge dafür, also ständige Arbeit, können wir gleich drüber reden, was man dafür tun kann. Mhm. Aber das Zweite, dass man auch weiß, dass sowas schwanken kann. Und mein wichtigster Punkt, den ich mir selber immer sage, das, was mein Kopf mir sagt, das stimmt meistens nicht. Also nur, weil mir mein Kopf dann um 23.30 Uhr sagt, oh Gott, es ist alles so. Und das habe ich viel, viel besser gelernt in den letzten Jahren. Da nicht immer zuzuhören, sondern so mich an die Seite zu stellen und sagen, danke Kopf, dass du das jetzt für mich mal interpretierst. Aber wir beide wissen doch, dass das jetzt nicht unbedingt die Wahrheit ist.
Mhm. Dieser innere Dialog, den du schilderst, ist so ein bisschen Gehirnregion Amygdala. Das ist unsere Drama-Queen im Gehirn. Die ist vor allem nachts oder spätabends sehr aktiv. Und der Coach an der Seitenlinie ist der Präfrontalkortex, der mit Ratio, mit Logik das so ein bisschen einfangen kann. Und wer dieses Spiel beherrscht, der ist einen großen Schritt weiter. Nicht nur als Unternehmer, Unternehmerin, sondern insgesamt im Leben. Du hast auf meine Frage gerade ziemlich schnell eine 8 rausgehauen. Was war denn da so dein Kriterienset? Also woran machst du fest, wie mental stark du gerade bist? Was sind für dich so die Kriterien?
Ich finde so, wenn ich so aufzählen müsste, glaube ich, ist es einmal so das innere Stressempfinden. Ja, für das Alkohol zum Beispiel auch gar nicht gut ist. Ja, da geht man und als gerade in als Gründerin, wenn man eben auch viel Stress alleine aushalten muss, so ist es halt überhaupt nicht richtig, und das sehen sicher die Alkoholikerhersteller genauso, dann abends da zu sitzen und das mit Alkohol zu betäuben. Ne? Aber länger auf Alkohol zu verzichten, sagt ja auch zum Beispiel, kann man auch die Andrew Huberman-Folge nochmal dazu hören, führt eben, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, nach 2 bis 6 Monaten dazu, dass die Art, wie der Körper mit Stress umgeht, sich wieder normalisiert so oder runtergeht, genau. Das heißt, das ist für mich immer so ein Grundcheck. Wie fühlt sich Stress an? Aber das ist auch wichtig, das kann sich über den Tag, frag mich nochmal in 3 Stunden, ja, wie gesagt, nach vielleicht 3 blöden Telefonaten, dann kann sich das auch nochmal ändern. Dann ist für mich total wichtig, so ein Check, bin ich einfach gesund gerade, ja? Es ist gerade Herbst, ja, wir gehen auf den Winter zu. In 50% der Fälle würde ich wahrscheinlich sagen, ah nee, oder jetzt bin ich gerade erkältet oder so. Das hat natürlich eine Einwirkung auch. Aber ansonsten, und dann sind es eben noch so, ja, so ein grundsätzliches Glücksempfinden. Vielleicht bin ich zufrieden. So, ich glaube, das sind so drei Dinge, die ich so unterbewusst gerade gecheckt habe.
Mhm. Und wenn du jetzt mal nochmal auf dein Leben insgesamt zurückblickst, auf dein Unternehmertum, Privates ausgeklammert, in welcher Phase hattest du so den niedrigsten Wert an mentaler Stärke?
Schwer zu sagen, weil es eben stark schwankt, aber ich bin einfach deutlich besser geworden in den letzten Jahren. Ich habe Corona als extrem belastend empfunden, dieses wenig Ausgleich haben, nur vor dem Screen sitzen, das weiß ich noch. Und dann, aber jetzt ist es, ich überlege gerade, aber jetzt habe ich irgendwie so gute Tools, aber ich glaube, wichtig waren für mich, wenn ich so anekdotisch ein paar Sachen rausgreife, echt so Routinen finde ich total wichtig. Und eben da auch, wie bei allem, so konsistent zu sein, ja, und da wirklich dran zu bleiben, von Yoga bis irgendwie Meditation.
Aber lass uns da mal tiefer reingehen, so ins Mental Inner Game. Was sind so die Dinge, und auch da, das muss nicht für jeden gelten, aber für Max Wittrock mit Erfahrung der letzten 5 Jahre, was sind so die Dinge, wo du gesagt hast, das hat mir geholfen, diese mentale Herausforderung rund um Unternehmertum, das Leben insgesamt für mich besser in den Griff zu bekommen, besser zu managen?
Ein Punkt sind sicherlich gute Mitgründer, gute Teamkonstellationen. Ja. Und egal, ob es Moritz, Hubertus und Philipp oder Joko sind, ich glaube, was diese Personen alle vereint, ist, dass sie wahnsinnig tolle Echokammern sind, auch für die, und ist Echokammern ein negativ besetzter Begriff? Ich meine es ausschließlich positiv für die eigenen Emotionen. So, das heißt, ich konnte da was reinrufen in dieses System und es kam irgendwie ein positives Echo wieder raus. Ne? Mhm. Das ist für mich ein integraler Bestandteil. Ich bin bei ein paar Sachen, zum Beispiel Buchschreiben oder so, das kriege ich irgendwie alleine gut gewuppt, aber so ein Unternehmen möchte ich mit anderen gründen. Mhm. Was ich total wichtig finde, ist, dass man erstmal sagt, oft denkt man, die kleinen Dinge haben nicht so einen großen Einfluss. Ja? Aber ich finde, die haben, oder habe für mich gelernt, die haben einen riesen Einfluss.
Zum Beispiel?
Yoga zum Beispiel ist für mich so ein, oder Sport einfach. Ne? Das ist für mich etwas, wo du einfach, das muss man in seinen Alltag regelmäßig integrieren, weil ich habe das Gefühl, das kann sicher eine Medizinerin, Mediziner nochmal besser ausdrücken, aber dass Stress sich eben auch wirklich im Körper so manifestiert und dass das Trainieren des Körpers, das Stretchen, das irgendwie, das Atmen, so, das ist bei Yoga eben so toll, da geht wirklich alles aus dem System raus. Ja? Und da muss man auch an alle, die sagen, ach ja, da mache ich mich peinlich oder so. Also bei mir sieht das jetzt wirklich nicht aus wie in so einem tollen YouTube-Tutorial, ja, aber es tut mir trotzdem wahnsinnig gut. Also so diese Kleinigkeiten und dann eben ausreichend schlafen. So habe ich von dir zum Beispiel auch gelernt. So das einfach, und aus dem Buch von Matthew Walker, so Schlaf ist einfach durch nichts zu ersetzen. Ja? Schlaf ist einfach Schlaf. Aber eben auch ein Tipp von dir gewesen, anzunehmen, dass mal eine Nacht auch schlecht sein kann, ohne gleich immer Panik zu kriegen und zu sagen, ja, dann sind es halt heute mal nur 5 Stunden. Mhm. It is what it is, so. Diese Kleinigkeiten haben mir geholfen. Und dann ein Buch, das mir, glaube ich, Moritz empfohlen hat, Oliver Berkeman, 4000 Weeks. Das habe ich erst gelesen und dachte, hat mir jetzt irgendwie nicht so viel gegeben. Und dann habe ich es nochmal gelesen. Und das war augenöffnend. Und was Berkeman sagt so viele Sachen, dass ich es gar nicht in eine Nachricht, eine Kernbotschaft runterdampfen kann. Aber der hat so eine tolle Art zu beschreiben, dass man zum Beispiel eh nie fertig wird oder nie dieses Gefühl, dass man immer irgendwie auf einem Weg ist, dass To-Do-Listen irgendwie per se, wenn ich sie abarbeite, kommen neue Sachen. So. Und der hat mir so aus der Seele gesprochen in so vielen Dingen. Und aus diesem Buch habe ich für mich auch den Gedanken eben mitgenommen, deine innere Stimme hat nicht immer recht. So. Mhm. Und das fand ich ganz, ganz toll. Und das ehrlicherweise ist das schon eine wahnsinnig gute Basis. Und dann kommt noch ein wichtiger Punkt, und den habe ich auch von dir gelernt. Weil du hast vorhin gesagt, du wolltest schnell aus dieser Phase raus, das, wo alles noch so, vielleicht nennen wir es mal chaotisch ist. Mhm. Aus der Phase, nur dass wir uns da richtig verstehen, möchte ich auch raus. Ja, wie an der Werkbank, ich möchte auch, dass mein Bumerang, den ich da säge oder so, dass der irgendwann fertig ist. Ich mag eben nur nicht 4 Millionen Bumerangs in Serie bauen. Ja, mhm. So. Aber ich habe dich damals gefragt, wie hast du es hinbekommen, irgendwie Akquise-Nachrichten zu schreiben und auch viel Rejection zu erfahren? Hast du zu mir gesagt, und der Satz, das haben wir jetzt vorher auch nicht einstudiert, ne? Du hast zu mir gesagt, man braucht einfach eine klare, starke Vision, auf die man hinarbeitet und die einen eben auch ja, daran erinnert, warum man das Ganze eigentlich macht. Und da habe ich gemerkt, das ist einfach so ein wichtiger Punkt. Und das haben wir bei dem Bier, haben Moritz und ich uns gut rausgearbeitet. Aber da merke ich auch jetzt, während ich drüber spreche, da habe ich jetzt schon wieder Bock, mit ihm bald wieder eine Session zu machen und zu sagen, hey, da muss man immer dranbleiben. Es ist eben constant work. Also hab eine klare Vorstellung, wo du hin willst, dann fällt dir der Weg auch viel leichter.
Habt ihr das schon formuliert in einen Satz, den du jetzt kommunizieren kannst, diese Vision?
Ja, also ehrlicherweise versuchen wir, man will ja immer diesen einen Satz, ne? Aber Tim Ferriss hat mal sinngemäß sowas gesagt wie, ich hoffe, ich zitiere ihn richtig, aber the search for single purpose has ruined many lives. Mhm. Ja? Ich bin immer vorsichtig damit. Also unser Slogan ist irgendwie crafted for clarity, da steckt viel drin. Ja, crafted, Handwerk, Clarity, wir wollen, dass die Leute klar denken. Aber es ist eher so dieses, eine Boutique-Brand, wir haben eine kleine Zahl an Business Angels, aber eben jetzt im Moment keine großen Investoren. Wir wollen eben unabhängig sein, eigene Erfahrungen machen. Wir wollen operativ selber in dem Startup arbeiten, nicht nur am Startup. So. Und, aber ich merke halt, das darf man ruhig immer mal wieder konkretisieren. Und so ein Nordstern ist einfach toll, weil der gibt dir halt Power.
Mhm, absolut. Ich möchte jetzt auf dieses Neuanfangen noch mal ein bisschen genauer eingehen. Ich habe es vorhin schon angedeutet, aber ich möchte es noch weiter rausarbeiten. Ich kenne ganz viele erfolgreiche Gründer, Gründerinnen. Ich kenne wenige, die nach einem großen Erfolg, der ihnen zum einen finanziellen Wohlstand gebracht hat, aber auch gesellschaftliche Anerkennung, die das Risiko noch mal eingehen, ganz vorne zu starten, weil es besteht ja die Chance oder die Gefahr, dass man nicht nochmal so erfolgreich wird, was am Ego kratzen kann, was viele Downsides auch hat. Und es gibt viele sogenannte Seriengründer, aber muss man auch sagen, wenn viele dieser Follow-up-Gründungen sind ja dann eher mit Kapital, schon bestehenden Teams etc. So, und du bist wirklich einer der wenigen, es gibt bestimmt andere, aber einer der wenigen in meinem Netzwerk, die diesen mentalen Kraftaufwand, das Risiko und auch die Gefahr des Scheiterns wieder eingehen und wirklich bei Null anfangen. Und das finde ich wahnsinnig inspirierend. Ich weiß nicht, ob ich den Mut hätte, geht aber auch nicht um mich, aber vielleicht kannst du uns mal ein bisschen partizipieren lassen, wie du diesen Mut aufbringst. Also wenn du jetzt mal an die ersten Schritte von Zero Labs, das ist jetzt gerade dein aktuelles Baby, zurückdenkst. Gab es da diesen inneren Dialog oder eine Überzeugung, die du korrigieren oder wirklich aktiv verändern musstest, um das starten zu können?
Also so vor die Klammer gezogen ist, glaube ich, unser Leben besteht immer daraus, gegen eigene Glaubenssätze anzukämpfen. Ja?
Und auch, unterschreibe ich zu 100%.
Und gegen Glaubenssätze, die auch da draußen sind. Ja? Gründen muss immer krass sein, so ein Glaubenssatz. Ne? Und Gründen ist total intensiv. Ja? Aber Christopher Gogolin, Gründer von Utscha Utscha, zuckerfreier Tee aus Augsburg, der hat mal zu mir gesagt, ja, das darf doch trotzdem auch Spaß machen. So, es ist doch okay, auch in dieser Anfangsphase einfach Freude zu empfinden. Das ist schon mal ein wichtiger Switch im Gehirn. Und ja, das ist, auch ich habe Momente, wo ich denke, wow, ja, das ist jetzt schon, weil so ein Startup ist ja am Anfang auch total volatil. Dann hast du irgendwie, wir erinnern uns nochmal an Andreessen Horowitz, Terror und Euphoria, ja, da hast du einen super erfolgreichen Online-Shop-Tag, eine super erfolgreiche Woche und plötzlich hast du dann irgendwie eine Woche, genau, einfach, und du hast nichts verändert, ja, es ist einfach nur, weil das eben volatil ist, so, das macht ja was mit einem, aber, und bei einem Startup, es ist ja nicht nur so, weil du gesagt hast, das könnte auch scheitern, dass ein Startup scheitert, ist ja sogar gar nicht so unwahrscheinlich, ja.
Sehr wahrscheinlich.
So. Und deswegen, ich spüre da schon eine Riesenverantwortung gegenüber mir selbst, aber da komme ich gleich dazu, warum, aber auch gegenüber unseren Business Angels zum Beispiel. Aber die wissen auch, dass wir so unser Bestes geben, aber dass das jetzt nicht der ergibt 1 und 1 plus 1 nicht immer 2. Ja? Manchmal ergibt das eben auch leider 0. So. Mhm. Und dann hat es halt einfach nicht geklappt. Das kann dann an, weil die Gleichung ist komplex, das kann an 1000 Dingen gelegen haben. Und bei mir ist es so, es ist immer leicht zu sagen, ja, ich ziehe nicht so viel Kraft aus dem Außen. Ja, es ist mir egal, was die anderen. Das stimmt natürlich nicht, wenn mich auf Facebook irgendwie 50 Leute beschimpfen, weil das Etikett pink ist und ich komme da in der Ad vor, dann macht es ja trotzdem was mit einem. Und wenn das jetzt zum Beispiel nicht funktionieren würde und dann würde ich irgendwie 5 hämische E-Mails bekommen, wo Leute sagen, das hätte ich dir ja gleich sagen können, da werde ich die auch nicht einfach wegatmen und einmal in den herabschauenden Hund gehen und dann sind die wieder weg. Ja. Aber das darf einen doch nicht davon abhalten, es trotzdem zu probieren, wenn man weiß, da spüre ich einfach viel Energie. Das ist ja wie, wenn erfolgreiche Konzertpianist oder Konzertpianist sagen würde, jetzt habe ich Carnegie Hall, das beste Rachmaninoffs drittes Klavierkonzert, ohne fehlerfrei gespielt, es war der beste Auftritt meines Lebens, jetzt trete ich nie wieder auf. Mhm. Also das ist doch Käse. So, das finde ich schade, weil dadurch hält man sich selber, glaube ich, davon ab. Auf die Schnauze fallen gehört genauso dazu, wie irgendwie große Erfolge zu feiern. Das ist einfach alles Teil des Lebens.
Mhm. Und du hast gerade gegen das Ankämpfen von Glaubenssätzen gesprochen. Gibt es so einen, der heraussticht von der Intensität, von der Wichtigkeit, der dich auf deinem bisherigen Weg, der dir immer am meisten im Weg gestanden hat?
Ich glaube, ein Glaubenssatz, der mich immer begleitet, ist so, ich habe nicht genug getan oder ich tue nicht genug oder ich kann noch härter zu mir selbst sein, was jetzt so ein Problem ist. Ich kann noch mal 5 E-Mails mehr schreiben und dann und so. Und gleich auch immer den Fehler sofort bei mir zu suchen und nicht zu sagen, manche Dinge brauchen vielleicht einfach oder so. Das, gegen den kämpfe ich konstant an.
Weißt du, wo der herkommt? Wo er initial entstanden ist?
Nee, wüsste ich nicht. Ist vielleicht auch bei manchen Dingen habe ich auch so, ist es wahrscheinlich auch so, wenn man dann krampfhaft versucht zu sagen, ja, woher kommt das jetzt? So, ich habe das einfach akzeptiert, ja, ich habe das erkannt, ja, und weiß auch mittlerweile, dass es oft Quatsch ist und bemühe mich da auch gegenzuarbeiten und das zu rationalisieren. Aber manchmal ist der Satz ja auch gar nicht so schlecht, wenn man so ein Satz kann auch wie ein guter Freund sein und kann sagen, stimmt Satz, du hast recht, ich kann da vielleicht noch 5% mehr machen, aber seien wir mal beide ehrlich, die 95 waren schon ganz gut, ja, und dann kann man vielleicht auch 5 gerade sein lassen.
Absolut. Das, was du jetzt sagst, klingt für mich schon so, als hättest du für dich den Code geknackt, wie man Glaubenssätze auch so ein bisschen entkräften kann. Natürlich begleiten sie einen immer, aber da ist etwas Methodik dahinter. Für Menschen, die sich noch nicht so sehr mit diesem Thema beschäftigt haben, was würdest du denn sagen, wenn man so ein Gefühl, eine Emotion hat, die zu intensiv ist, wo man nicht so genau weiß, wie man mit der umgehen soll? Was sind so die ersten Schritte, wie man in diese Richtung gehen kann, damit man sie, wie eben beschrieben, irgendwann auch ihnen so ein bisschen den Schrecken wegnehmen kann?
Also ich glaube, wie immer, ne, Full Disclaimer, so dumm, weil es für mich funktioniert hat.
Absolut.
Tolle, tolle Profis, die sich damit natürlich, also sich Hilfe holen, ist auch immer okay. Und ich glaube, das Stigma, das wir auch um Mental Health-Themen haben, das ist jetzt hoffentlich ein für alle Mal gebrochen. Ne? Es ist völlig in Ordnung, sich bei allen Themen Hilfe zu holen. Und das sollte man auch tun, glaube ich. Aber wenn jetzt jemand sagt, ich möchte jetzt nach dieser Podcast-Folge anfangen, dann erstmal die Erkenntnis, dass nicht alles, was im eigenen Kopf, im eigenen Dialog passiert, wahr ist, ist, glaube ich, wichtig. Dann die zweite Erkenntnis für mich, gut und schlecht fühlen ist für mich kein binärer Zustand. Es gibt nicht 0 und 1. Und oft denkt man ja, jagt man ja so Götzen hinterher, dass man sagt, also wenn ich jetzt aber die Eigentumswohnung hätte oder wenn ich jetzt das noch hätte oder wenn ich jetzt dieses Hobby, wenn ich jetzt endlich beim Klavierspielen ist ja so, wenn ich jetzt das Stück, also wenn ich das jetzt kann, dann bin ich aber happy, weil das will ich schon seit Jahren spielen. So, das ist ja Quatsch.
So. Und auch erst dann bin ich glücklich. Da steckt ja auch so diese Conditio dahinter.
Wenn ich oben auf dem Gipfel stehe, sehe ich den nächsten Gipfel. So. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, das erstmal zu erkennen. Und einfach das zu sagen, ich glaube, es ist okay, ambitioniert im Leben zu sein. Das bin ich auch. Aber zu erkennen, so, there is no finish line. Ja? Und es ist auch völlig in Ordnung, genauso wie eine Nacht mal schlecht sein kann, mal einen unproduktiven Tag, eine unproduktive Woche, einen unproduktiven Monat, vielleicht Also ich glaube, man ist genau da richtig, wo man gerade ist. Und manchmal gibt es Dinge, die muss man auch ändern. Ja, das ist so wie, man, jeder hat das vielleicht auch mal, dass man von außen auf jemanden oder auf sich selbst draufschaut und sagt, naja, kann man, also wissen jetzt beide, dass du jetzt vielleicht einfach mal, jetzt musst halt auch mal deinen Arsch mal hochkriegen und komm schon, das kriegst du hin. Und das ist auch manchmal gut, aber das ist eben alles nicht so schwarz und weiß. Also gütiger zu sich selbst sein ist, glaube ich, ein Punkt. Selbstliebe ist ein Punkt. Und wenn jemand wirklich anfangen will, glaube ich, erstmal dem inneren Dialog nicht die gleiche Aufmerksamkeit schenken. Und was mir total hilft, ist manchmal zu der inneren Stimme einfach zu sagen, weißt du was, stopp. Mhm.
Was mir persönlich in dem ganzen Spiel, und ich bin weit weg davon, dass ich es gelöst habe, aber hilft, ist, ich habe eine sehr intensive, gemeine Stimme in mir und ich habe jahrelang probiert, die irgendwie zu zähmen, sie ruhiger zu kriegen. Ist mir aber nicht gelungen, nicht wirklich nachhaltig. Was ich mir angewöhnt habe, ist, eine zweite Stimme mir anzuerziehen, die ich selber kontrollieren kann. Also auch wenn ich diesen harten Kritiker in mir habe, dann habe ich zumindest einen gütigen Mentor, den mich dem entgegensetzen kann. Und selbst wenn es, wie gesagt, die andere Stimme nicht mutet, nicht stumm schaltet, ist zumindest eine gute Balance, die dagegen arbeiten kann.
Und also ich, das ist eben auch nochmal, ich habe es jetzt schon mehrfach gesagt, aber ich bin ja weit davon entfernt, dieses Spiel durchgespielt zu haben. Ne? Wenn du jetzt Freunde von mir fragen würdest, die mich vielleicht vor 2 Wochen in einer stressigen Phase hätten, würde ich sagen, was redet denn der da? Der ist doch so gestresst gerade oder so. Also, aber was, und mir hilft es dann immer auch mit anderen Branchen zu reden. Mir hat ein Freund gesagt, der Musiker ist und damit sehr erfolgreich, der hat zu mir gesagt, du pass mal auf, also nur weil, wenn ich jetzt irgendwie ein Lied fertig habe oder so, ja, dann sage ich ja nicht, auch wenn das jetzt natürlich viel mehr Plays kriegt als noch vor 10 Jahren, dann sage ich ja nicht, ja, jetzt habe ich es aber durchgespielt, ja, so, sondern das ist ja, dann sucht man sich ja die nächste Herausforderung, ja, ist ja wie im Stabhochsprung, ja, das ist, du kannst ja immer noch mal einen Zentimeter höher gehen. Mhm. Und Mondo Duplantis heißt ja, glaube ich, der aktuelle Weltrekordhalter, ja, der sagt ja jetzt auch nicht, jetzt habe ich ja gar einen Weltrekord, sondern der will ja auch
nicht durch.
Und das, da muss man einfach, glaube ich, vorsichtig sein. Ambition ist, glaube ich, was Gutes. Ich schaue da positiv drauf und bewundere Leute, die so richtig ambitioniert sind. Aber man muss eben auch da mit Güte drauf schauen und mit Selbstliebe und sagen, hey, so the regrets of the dying. Ja, am Ende werde ich nicht da sitzen und sagen, hätte ich doch nochmal 10 E-Mails mehr geschrieben. Mhm.
Lars Ahmed saß hier vor ein paar Wochen, ich weiß nicht, ob du ihn vom Namen kennst, ist der hinter dieses bescheuerte Herz, also die wahre Person ist. Und er sagte was, es hat mich wirklich nachhaltig berührt und er sagte, die einzigen, die sich an deine Überstunden erinnern werden, sind deine Kinder. Und es geht so ein bisschen in die Richtung Regrets of the Dying. Ich hatte hier auch schon viele Menschen, die nochmal 2, 3 Jahrzehnte älter sind als wir beiden. Und wenn ich sie frage, was ist die größte Reue, dann ist es immer die zu wenig Zeit mit Kindern, mit Familie etc. Verbracht. Und diese Balance zwischen Ambition und Zufriedenheit, die stellt sich für mich immer mehr raus als eine der ganz großen Elemente, die ein glückliches Leben ausmachen. Für Menschen, die eben eine ambitionierte Ader haben. Denn wenn man diese Ambition ungehindert freien Lauf lässt und nie wirklich zwischendurch zufrieden ist, dann ist es ein Fass ohne Boden. Und wenn man die Ambition verliert, dann ist es für viele Menschen eben auch was sich antriebslos anfühlt. Aber da diesen Sweet Spot zu finden, das ist etwas, was viel Sinn macht, da Arbeit rein zu investieren.
Und weißt du, viele, also ich rede ja aus einer total privilegierten Situation heraus, ne? Alleine schon in Deutschland geboren zu sein, Zugang zu Bildung zu haben. Ich bin schuldenfrei aus dem Studium rausgekommen, sodass man halt, wie meine beiden Mitgründer auch, sodass wir überhaupt sowas wie mein Müsli machen konnten. Ich bin mir meiner Privilegien total bewusst. Aber auch das darf einen ja nicht davon abhalten. Also ich will das umkehren, für jeder hat irgendwelche Themen. Ja, so, das, die bleiben einfach nicht aus. Und deswegen ist es eben umso wichtiger, das zu erkennen und da dran zu bleiben und ja, genau, gütig zu sich zu sein, zu sagen, hey, ja, it is what it is.
Ich möchte noch ein weiteres Thema mit dir besprechen und zwar, wenn man neu anfängt, dann ist ja oft so, dass man sich mit vielen Menschen austauscht, Meinungen einholt von sogenannten Experten, anderen Branchen etc. Und man trifft ja da mal ganz schwarz-weiß gedacht 2 Kategorien. Die einen sagen, was für ein Quatsch, gibt's schon, funktioniert eh nicht etc. Und dann gibt's welche, die sagen, hey cool, ich merke, dass du da Energie hast, mach das unbedingt, du wirst das schaffen. Mit welcher Partei Hast du dich mehr ausgetauscht? Welche hat einen größeren Mehrwert für dich, emotional, aber auch inhaltlich? Und das Zweite ist, wie hast du dich vor den ganzen Neinsagern, die dich daran hindern wollen, auch ein Stück weit abgeschottet, um da nicht den Drive und die Motivation zu verlieren?
Also du sprichst was sehr Wichtiges an, Freundeskreise, ja, die sind meistens brutal. Ja? Also fiktive Vorstellungen, wir sitzen zu zehnt bei einem Abendessen und irgendjemand sagt, ich würde gerne einen Modeblog schreiben. Ja? Die erste Person sagt wahrscheinlich sofort, guckt so, mustert die Person einmal und sagt, du? Ja? Die zweite Person sagt, gibt's doch schon. Die dritte sagt, wann willst du das denn nochmal? Und die vierte sagt, aber du brichst doch immer. Also ich glaube, wichtig ist, so Freundeskreise sind super darin, um irgendwie sich emotionalen Support zu holen. Aber in der Sache, ja, finde ich es manchmal besser, so eine Ebene weiterzugehen. Mhm. Gibt ja auch von Granovetter, der diese 5 Degrees of Separation, ich kenne über 5 oder 6 Ecken jeden Menschen auf der Welt, da gibt es auch so ein bisschen, gibt es auch die Theorie der Strong und Weak Ties, und ich hoffe, ich gebe es jetzt richtig wieder, aber er sagt im Prinzip, dass die sogenannten Weak Ties, also die Leute vielleicht, ich nenne es jetzt mal gar nicht despektierlich, sondern aus der zweiten Reihe oder berufliche Kontakte, einem zum Beispiel bei beruflichem Fortkommen viel besser helfen als die aus der ersten Reihe. So. Das heißt, mein Tipp ist immer, Freundeskreise für den emotionalen Support. Und bei mir ist das natürlich auch gefährlich, weil dann würde vielleicht ein Freund eher sagen, oh, der hat doch schon mal was gemacht. Ja, das wird schon. Ich sehe es zwar nicht, aber so, da bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Und zweitens ist erstmal wichtig, dass man das selbst fühlt. Und dann merkt man ja auch, ob eine Idee irgendwie irgendeine Art von Resonanz bekommt. Ja? Und bei der, ich habe es jetzt nicht empirisch erfasst, aber da ist es wahrscheinlich, keine Ahnung, vielleicht so 50-50 oder so. Aber die meisten, also und mit 50-50 meine ich die initiale Reaktion erstmal, dass jemand sagt, oh, gibt's doch eigentlich schon, oder dass jemand sagt, das ist ja eine geile Idee, ja, mega, so. Aber wenn ich es dann ein bisschen erklären durfte mit Moritz, dann waren eigentlich die meisten so, ah ja, stimmt, ne, das ergibt Sinn. Und dann ist ja immer die Frage, wie groß kann das Ganze werden? Und wenn du dann sagst, du, also wir planen jetzt erstmal nicht, ganz Europa irgendwie mit unserem Bier zu überfluten, sondern wir sollen erstmal eine Nische, in der wir profitabel funktionieren, sodass wir mal ein funktionierendes Unternehmen sind, dann glaube ich, sind da viele schon sehr, wie soll ich das nennen, einsichtig. Aber auch da, das ist die schwierigste Aufgabe beim Anfangen, sich gutes Feedback zu holen und das ernst zu nehmen. Aber tendenziell werden dir Menschen eher sagen, das ist blöd, was du da machst, weil das ist einfach die Kohorte meistens, ne? Man ist halt nicht, und am besten wäre es eigentlich, man sucht sich so einen Stammtisch von UnternehmerInnen oder Leuten oder KünstlerInnen oder Leuten, die halt irgendwie Sachen, die ganze Zeit irgendwie strugglen und Sachen umsetzen, weil ich glaube, da kriegt man dann vielleicht nochmal ganz andere Reaktionen.
Mhm, absolut. Ich habe ja auch mal ein Modestartup gegründet, Everbasics, und da kann ich ganz klar sagen, ich habe viel zu wenig mit fähigen Menschen gesprochen, sondern ich wollte Unternehmer werden, ich hatte eine Idee und habe nichts zugelassen, was das irgendwie kritisiert hat. Und die Fehler, woran es letztendlich gescheitert ist, die sind nicht auf dem Weg entstanden, sondern die hätte man mit einem guten Blick drauf schon wirklich vor Gründung sehen können, dass der USP fehlt etc. Und deshalb, ich bin großer Freund davon, sich wirklich auch, wenn man es mental ertragen kann und sich nicht abbringen lässt, komplett davon, wirklich auch Kritik anzuhören. Warren Buffett hatte mal gesagt, im weitesten Sinn, probier die härtesten Argumente gegen deine Idee zu bekommen. Und wenn du die noch emotional und inhaltlich für dich gegen argumentieren kannst, dann hast du eine stabile Idee.
Fashion ist halt auch schwierig, weil ich glaube, die Gleichung hat richtig viele. Und da würde ich fast auch wieder sagen, da darfst du, glaube ich, gütiger zu dir sein, weil heutzutage ist es ja auch, gerade bei Konsumgütern, ich frage mich zum Beispiel, kannst du überhaupt ohne starke Personenmarken noch Konsumgütermarken easy gründen? Mhm. Ja, so, das ist gar nicht so leicht. Ja. Mhm. Und es gibt so Produkte, die wie mein Müsli, da haben wirklich, also da haben auch alle sogenannten Industry-Experts gesagt, so ein Quatsch. Ne? Also bei meinem Müsli kann ich mich nicht erinnern, dass irgendjemand gesagt hätte, das wird richtig krass. So, das wird richtig gut funktionieren. Und das ist auch, glaube ich, Teil des Ganzen. Das ist ja dem Gründen irgendwie immanent. Du musst ja irgendwas sehen, was andere nicht sehen. Sonst wäre es ja leicht. Ne? Also zu sagen, ich habe irgendwie ein Eckhaus an der Seepromenade mit 200 Sonnentagen im Jahr und da mache ich eine Eisdiele auf. Ja, das ist ja dann nur die, also ich will es nicht vereinfachen, aber das ist ja dann irgendwie die Frage, wer kriegt den Mietvertrag, dass die Eisdiele da wahrscheinlich laufen wird, ist relativ offensichtlich. Aber andere Nischen zu sehen, das ist eben gar nicht so easy oft. Und jetzt bin ich ja noch so ein Krämerladenunternehmer. Ne? Ich mache simplere Geschäftsmodelle, wo man irgendwie versteht, da versteht man die P&L relativ einfach und so. Aber dann gibt es ja auch Menschen da draußen, wie es ein Freund von mir gesagt hat, die haben wirklich zwei Gehirne. Ja? Die sehen noch irgendwelche tektonischen Veränderungen in der Gesellschaft oder so, wo die wirklich wahnsinnig viel Geld einsammeln und sagen, aber in 10 Jahren wird sich das alles, und das bewundere ich total. Und das gehört aber einfach dazu, glaube ich, da so ein bisschen gegen Windmühlen zu kämpfen.
Es gibt in dem Kontext ein schönes Zitat von dir, dass du sagst, die meisten Menschen geben eigentlich zu früh auf. Mit zu früh meinst du, dass sie mit noch mehr Zeit, mit noch mehr Durchhaltevermögen vielleicht den Durchbruch miterlebt hätten. Da gibt es ja, hat glaube ich jeder schon mal auf Social Media gesehen, so ein Bild, wo ein Goldgräber umdreht und man sieht, wenn er noch 2, 3 Schläge mit seiner Pickel da weitergemacht hätte, hätte er das Gold oder den Diamanten gefunden. Ich finde, diese Aussage macht konzeptionell erstmal Sinn, sie motiviert weiterzumachen, persistent zu sein, wie es im Englischen heißt. Und trotzdem ist ja im Alltäglichen so, wenn man sich so fühlt, als würde man ein lahmendes oder totes Pferd reiten, dann macht es ja auch rational Sinn, irgendwann zuzusperren. Absolut. Und nach Hause zu gehen. Und meine Frage, ohne dass da jetzt die Antwort gibt, aber wie können wir unterscheiden, wann es wirklich Zeit ist, aufzugeben und wann wir einfach zu ungeduldig sind? Was kannst du Menschen da an Ideen, an Gedanken mitgeben?
Das ist eine der schwierigsten Fragen insgesamt im Unternehmertum, glaube ich. Weil da so viele Faktoren reinspielen, von Ego bis gestehe ich mir ein, dass es nichts ist, Verantwortung zum Beispiel gegenüber Investoren. Und da gibt es auch zwei, und das ist, glaube ich, erstmal auch mal wichtig zu erkennen, was ist ein guter Zeitpunkt von der Gründung. Ich glaube, da gibt es zwei Kurven, die leider miteinander kollidieren. Und zwar das eine ist, ich sage auf der einen Seite immer, je jünger du bist, desto besser ist es zum Gründen, weil da bist du irgendwie noch freier, hast meistens viel weniger finanzielle Belastungen und kannst eben diese Anfangsphase, bei Mamüsli haben wir alle noch in WGs gewohnt und so, da kannst du die viel besser aushalten und kannst eben viel mehr Geld und Zeit eben auch in dein Business investieren. Gleichzeitig zeigt aber zum Beispiel eine amerikanische Studie, dass es bei Startups eine Erfolgskorrelation gibt zwischen Alter der GründerInnen und dem Erfolg des Startups. Das heißt, je älter ich bin, und die Kurve geht echt ganz schön lange bis ins hohe Alter, geht die nach oben. Das heißt, je älter ich bin, desto höher ist die Erfolgswahrscheinlichkeit für ein Startup. Oft ist es aber so, dass wenn ich eben älter bin, ich viel mehr Verantwortung, und das ist viel, viel schwieriger zum Beispiel aus einem erfolgreichen Job rauszugehen. Ich habe vielleicht eine Hypothek oder alle anderen Dinge oder muss mich um Familienangehörige kümmern. So. Und das sind zwei Vektoren, die eben nicht aufs gleiche Ziel laufen. Und das ist erstmal sau schwierig. Gibt es dafür eine richtige Antwort? Nö. Ich glaube, ein Bild ist vielleicht sozusagen, in dem Moment, dein Kopf wird unterwegs ganz oft sagen, nee, das wird nichts mehr. So. Das gilt noch nicht. Ja? Das tut er auch, wenn du 20 Liegestütz machen willst, wenn du nicht so trainiert bist, schon beim 14. Liegestütz oder beim 8. Ja, so. Und meistens sagen ja dann viele, du sollst eben, wenn du Muskeln aufbauen willst, da reinpushen, wo es ein bisschen wehtut. Das heißt, um es im Bild zu, also die, wenn das erste paar Mal sich die Stimme meldet, das gilt noch nicht. Ja? Wenn es das erste Mal in Anführungszeichen ein bisschen schmerzhafter wird, dann muss man da wahrscheinlich auch durch. Aber ich glaube, dann kommt eben der wichtige Punkt, und da ist das Umfeld vielleicht hilfreich. Die sind nicht hilfreich, haben wir am Anfang gesagt, wenn es darum geht, eine Idee zu validieren. Aber in dem Moment, in dem es auch dein eigenes Wohlbefinden richtig beeinflusst, in dem du merkst, das hat eine toxische Qualität für deine Beziehungen und so. Und das ist immer hart. Aber wenn du irgendwie einen Ironman laufen willst, ist das auch schwierig für dein Umfeld unter Umständen, weil du irgendwie stundenlang trainieren musst. Also das würde ich erstmal nicht per se mal gleich aufs Unternehmertum schieben. Aber wenn du da merkst, dein Umfeld spiegelt dir konsequent, Digga, das ist nicht gut, das ist nicht mehr gut, dann muss man, glaube ich, Regrets of the Dying irgendwann sagen, so würde ich jetzt, wenn ich jetzt in 20 Jahren auf diesen Moment zurückgucke, ist das der Moment, wo ich vielleicht dann wirklich irgendwann mal sage, stopp. Aber dann findest du natürlich, unser Gehirn ist ja gut in so selektiver Wahrnehmung, ja, dann findest du die zwei Startup-Geschichten, wo da nochmal jemand durchgepusht hat und oder den einen Sportler, der gesagt hat, nee, die eine Sportlerin, nee, da mache ich jetzt nochmal weiter und dann finische ich noch. Ja, das ist echt schwer. Aber ich würde sagen, wenn dein Umfeld dir kollektiv sagt, stopp, dann stopp.
Aber ich finde diese mehrstufige, also auch die Intensität abschätzen, dass man nicht sofort beim ersten Zwicken reagiert, das finde ich, weil auch das wird ja, ja der heutigen Zeit so ein bisschen attestiert, dass man sofort beim kleinsten Widerstand aufs nächste Projekt springt, aufs nächste und dass man da schon so ein bisschen auch zäh bleibt. Und wenn es aber nur noch die Zähigkeit, wenn wir jetzt wieder beim Auf und Ab sind, wenn es nur noch bergab geht, die ganze Zeit ohne auch Höhen, dann ist das schon ein Signal, was man ernst nehmen darf. Max, du hast dich jetzt über deine verschiedenen Projekte und Startups auch so ein bisschen in Deutschland zumindest als so ein Marketing-Guru rauskristallisiert. Würdest du nicht so sagen, ich lasse es einfach jetzt mal so stehen, aber du hast ein Buch geschrieben, was von Null auf Welt heißt, wo es auch darum geht, eben diese Startup-Logik zu verstehen. Du gibst Kurse, bist Speaker in dem Bereich und du hast in einem LinkedIn-Post einen schönen Geheimtrick verraten, der hat mir sehr gut gefallen und das ist Geduld. Und ich würde sagen, in der Startup-Welt, aber insgesamt in unserer Welt heutzutage, ist etwas, was so ein bisschen aus der Mode gekommen ist, Geduld. Und ich finde an dem Gedanken Folgendes interessant. Viele Menschen verwechseln Geduld mit Rumtrödeln und Ungeduld mit einem sehr fokussierten, sehr getriebenen Alltag. Und was ich aber beobachte bei vielen UnternehmerInnen, die sehr erfolgreich sind, dass die im Täglichen sehr gehetzt sind und schnell sind in ihrer Arbeit, aber mittel- bis langfristig eben diese Geduld haben. Und meine Frage an dich, Max, ist, wie können Menschen diese Geduld wieder besser kultivieren, weil es auf den ersten Blick etwas ist, was so gar nicht dem aktuellen Zeitgeist entspricht?
Also das ist eben die Schwierigkeit wieder. Geduld muss man sich ja auch leisten können. Ja, die muss eben zu der aktuellen, und wenn du zum Beispiel ein Business startest und du merkst, das zieht halt einfach noch nicht. Ne, deswegen meine ich, du musst für dich auch den richtigen Gründungszeitpunkt. Und das ist mir, ich ziehe das kurz wieder vor die Klammer, ich antworte auch gleich auf die Frage. Bitte. Aber mir ist ganz wichtig, auch zu denken, nur im Unternehmertum liegt dann, da liegt die Erfüllung und so. Das ist ja auch Quatsch. Ja, ich glaube, man kann eben auch sich total, Man kann Part-Time was nebenbei aufbauen, man kann irgendwie sich alleine schon in einem neuen Hobby, man kann ganz viele Dinge, die einem Unternehmertum auch gibt, auch in anderen Bereichen erleben. Das ist mir immer wichtig, nicht, dass jemand sagt, das kommt für mich nicht in Frage. Sich, ja, aber vielleicht ist es Klavierspielen. Das klingt erstmal total so, das hat doch nichts miteinander zu tun, aber ich glaube doch, dass erstmal was Neues machen, die Neuroplastizität erhalten. So, wie kultiviere ich jetzt diese Geduld? Was mir am meisten hilft, ist, nehmen wir vielleicht nochmal dich als Beispiel. Ich glaube, wir haben uns kennengelernt 2020. Mhm. So, jetzt sitzen wir über 4 Jahre später in deinem eigenen Podcast-Studio und das ist ja auf einer Wichtigkeitsskala von 1 bis 10. Wenn man die Leute nimmt, die hier zu Gast sein durften, bin ich vielleicht die 1 so und dann geht es irgendwie hoch bis 10. Ja? Das ist ja Wahnsinn. So, aber das ist eben nicht mal eben mit einem Wimpernschlag passiert, sondern das hat eben jahrelang gedauert, sich das aufzubauen. Ich habe vorhin auf dem Weg hierher mit einem anderen Freund telefoniert, wo wir auch kurz mal realisiert haben und gesagt haben, krass, was du dir in den letzten 5 Jahren aufgebaut hast. Und das hilft mir immer total, auf andere Menschen zu gucken wie dich und zu sagen, okay, es dauert einfach. Mein Müsli ist da für mich nur bedingt noch eine Referenz, weil da waren wir 24 und da waren so viel, da war alles aufregend. Da war es aufregend, zum ersten Mal auf eine Firmenkarte einen Drucker bei Mediamarkt zu kaufen. Ne? Das it wears off. Ja? Mhm. Also da gibt es halt Assimilationseffekte. Ich finde es jetzt nicht mehr so aufregend, Drucker zu kaufen. Aber einfach zu wissen, es dauert. Und auch zu erkennen, und ich weiß, das ist so leicht gesagt, aber selbst wenn jetzt zum Beispiel Zero Labs nicht funktionieren würde, alles hat irgendwie einen Sinn gehabt und es hat einen irgendwo hingeführt. Und ein anderer Autor, den ich total schätze, ist Derek Sivers, der hat ein Buch geschrieben, Hell Yeah or Hell No. Ja? Der hat CD Baby gegründet, eine Firma, die noch im Zeitalter der CD sehr erfolgreich war, für über 20 Millionen verkauft, hat das ganze Geld für Charity weggegeben und schreibt seitdem Bücher, die ich verehre seine Bücher, ich liebe die. Und der sagt, der predigt das eben so, der sagt so, pass auf, ich habe auch ganz viele Dinge in meinem Kopf. Ich will am liebsten noch in der Musikproduktion viel besser werden. Ich will ein besserer Klavierspieler werden, weil ich das erst sehr spät im Leben angefangen habe. Ich will ein Unternehmen gründen, ich will das machen, ich will das machen, ich will noch ein Buch schreiben. Aber manche Dinge müssen sich auch einfach anstellen. Oder man muss akzeptieren, dass man, ich bin so ein Generalist, glaube ich, dass ich werde einfach nie ein hervorragender Pianist werden. Ist auch völlig egal. Aber ich bleib dran. Ich werde nie ein krasser Yogi werden, weil ich es nicht 6-mal die Woche mache. So. Und ich glaube, das hat einfach zu akzeptieren, dass es der Weg ist das Ziel. Ne? So. Und der Zinseszinseffekt ist beim Gründen total wichtig. Und oft muss ich halt durch 2, 3 blöde Jahre durch. Und dann komme ich an den Punkt, was auch immer mein Ziel ist, wo ich vielleicht endlich richtig profitabel bin und sage, cool, jetzt kann ich mir auch ein gutes Gehalt auszahlen. Aber das Schöne ist, das Gehirn, Hindsight-Bias-Effekt, guckt dann zurück und sagt, ach, war doch eigentlich alles ganz romantisch. Mhm. Also insofern, es lohnt sich schon, dran zu bleiben.
Und jetzt, wo wir gerade ein bisschen bei Kalendersprüchen und diesen ganz klischeehaften Aussagen sind, aber Steve Jobs hat ja auch gesagt, you have to love the process because it's otherwise it's too hard. Und das ist etwas, was ich aus eigener Erfahrung, aber auch von allen Menschen, die hier auf deinem Stuhl sitzen, immer wieder sehe. Selbst die härtesten Phasen dürfen sich nicht nur schlecht anfühlen, weil sonst, die kommen immer wieder und sie sind ein prozentual hoher Anteil, diese harten Phasen. Und Jonas Deichmann, ich weiß nicht, ob du den kennst, der hat 120 Ironman in 120 Tagen gemacht.
War vor vier Wochen hier
eine schöne Episode geworden. Und du hast ihm wirklich angemerkt, wie er diese Anstrengung genießt, aber nicht aus so einer, wie sagt man, wenn man sich gern Schmerzen zufügt.
Ist das Masochismus?
Ja, also genau, das habe ich gesucht. Nicht aus so einem Masochismus raus, sondern durch eine echte Begeisterung für diesen Prozess. Die Begeisterung, ein Fahrrad zu betreten, die Begeisterung, an seiner Kraultechnik zu arbeiten, die Begeisterung, ein Läufchen, wie er es nennt. Er spricht nicht von Marathon, sondern von einem Läufchen, weil das eben kürzer als ein Marathon klingt. Und seine Augen funkeln, wenn man davon redet. Menschen würden sagen, der Typ spinnt und auf eine Art tut er es auch. Aber er liebt halt das, was er tut.
Und ich versuche immer, auch das ist nicht immer einfach, aber eben rauszukommen, so was steckt da jetzt für mich drin? Zum Beispiel, wenn ich merke, bei Zero Labs jetzt zum Beispiel, ist noch ein begrenzter Erfahrungsschatz, aber da hat vielleicht ein bestimmtes Adset auf Meta, also so Facebook-Werbeanzeigen, um es für die zu formulieren, die jetzt nicht so im Marketing drin sind, vielleicht erstmal gut funktionieren, dann klappt es plötzlich überhaupt nicht mehr. Ja? So, dann, und man sieht es auch so an den Sales, dann denkt man vielleicht im ersten Moment so, ist ja auch richtig, shit. Ja, aber dann sagen, okay, so, was steckt da jetzt für mich drin? Was müssen wir denn jetzt machen, ja, damit das irgendwie im nächsten Monat, nächste Woche, nächsten Tag besser funktioniert? So, und einfach zu gucken, egal was man macht, man hat ja immer irgendwie eine Herausforderung. Wenn du den ganzen Tag nur herumliegst, hast du auch eine Herausforderung, bist wahrscheinlich auch nicht wirklich happy. Also das heißt, ich habe so viele Menschen kennenlernen dürfen durch mein Unternehmersein in unterschiedlichsten Lebensphasen von irgendwie hat vermeintlich alles erreicht, bis ist noch ganz am Anfang der unternehmerischen Reise. Und alle haben irgendwelche Themen. Also es ist total blöd zu glauben, dass nur wenn ich einen bestimmten Punkt im Leben erreiche, dann ist plötzlich alles gut. Es ist für mich immer Inner Work so. Und mit der Phase, in der man gerade ist, da in die Akzeptanz zu gehen, da aktiv dran zu arbeiten und zu erkennen, kleine Effekte kumulieren eben für einen Zinseszinseffekt. Wenn ich 50 Mal den herabschauenden Hund mache, ja, dann fühle ich mich eben besser, aber nur einmal kurz eine Yoga-Übung und dreimal ein- und ausatmen hat einen kleinen Effekt, aber der reicht halt noch nicht.
Du hast vorhin eine schöne Aussage gemacht und gesagt, Geduld muss man sich auch leisten können, also auch rein finanziell. Wie hast du das in deinen unternehmerischen, über My Müsli hast du gesagt, noch Student, geringe Fixkosten etc., wie löst du das für dich und was kannst du auch anderen Menschen, die vielleicht so wie wir jetzt so Anfang, Mitte 40 sind, die unternehmerisch tätig werden wollen, wie kann man diesen gordischen Knoten brechen oder aufschlagen, dass man zum einen schon finanzielle Verpflichtungen, Fixkosten, Familie etc. hat und trotzdem nicht seinen Traum aufgeben möchte?
Ich bin davon abgekommen zu sagen, du musst mit 20 gründen, du musst mit 40 gründen, du musst mit 60 gründen. Die Situationen, in denen sich Menschen befinden, die sind so unterschiedlich, dass ich mir überhaupt nicht anmaßen will, da jetzt irgendjemandem einen Tipp zu geben. Was ich aber sagen kann, ist, meistens stecken oder gibt es Glaubenssätze, die ich vielleicht auflösen kann, die mich anders auf das Thema gucken lassen. Zum Beispiel der Glaubenssatz, das kann man nicht nebenberuflich machen. Ja. Letztens erst jemand getroffen, der nebenberuflich Immobilienmakler ist, ja, so, weil er das immer mal machen wollte. So, das geht. Ja. Ja, du bist halt vielleicht nicht so erfolgreich wie die drei anderen, die das Vollzeit machen. So viele Leute schon getroffen, die sich nebenberuflich irgendwie eine Selbstständigkeit oder einen Onlineshop oder sowas aufgebaut haben. Was wahrscheinlich nicht funktioniert, ist nebenberuflich ein hochdisruptives AI-Startup mit 100 Millionen an Venture Capital zu bauen. Da wird jeder, wenn du sagst, das mache ich von Freitagnachmittag bis Sonntagmorgen und dann, das wird nicht funktionieren. Aber gibt es nicht Glaubenssätze, die man auflösen kann? Und ich glaube, die meisten Sachen lassen sich noch irgendwie eben so umdeuten, ja, dass man sie für sich eben ein gutes, versöhnliches Zielbild findet, ja, das man auch gut schaffen kann.
Und ich ergänze da einen Gedanken, weil auch ich habe viele Menschen getroffen, die dann so Berater waren nebenher, vielleicht 3-4 Tage Consulting gemacht haben zum guten Tagessatz und dann so zwischen nebenher so ein bisschen irgendwas aufbauen wollten. Und ich unterstütze das, was du sagst, und habe aber ein Aber. Irgendwann, glaube ich, muss man an den Punkt kommen, wo man sich auch einen gewissen Druck setzen muss, um wirklich durchzuziehen, um wirklich das Nötigste dann auch zu investieren. Denn ich habe auch viele Startups eben nicht abheben sehen, weil da war zu viel Tony Robbins. Man kann von ihm halten, was man möchte, aber der hat mal gesagt, you have to burn the boats to conquer the island. Wenn immer das Boot gemütlich am Rand steht, wo du zur Hauptinsel fahren kannst, dir Essen holen kannst, dann wirst du nicht die Palme hochklettern, um die Kokosnuss entsprechend zu holen. Und auch das, wie du sagtest, es gibt nicht diese eine richtige Antwort, aber irgendwann, glaube ich, wenn man wirklich ein ambitioniertes Geschäftsmodell entwickeln möchte, dann muss man all in gehen.
Ich glaube schon, also auf so ein beliebter Investorenspruch ist ja immer Skin in the Game. Ja? Mhm. Da muss jemand Skin in the Game. So, ich glaube, wir müssen schon mal gucken, was ist so alte Sache drauf zu gucken, was ist neue Sache drauf zu gucken. Und ich kann ja auch zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel sage, jeden Freitag höre ich in Zukunft auf zu arbeiten und verzichte vielleicht auf 20% meines Gehalts, dafür verfolge ich ein Startup, ist das ja vielleicht auch schon empfindlich. Ne? Mhm. Und auch da muss ich schon gucken, dass ich klarkomme. Aber es funktioniert vielleicht für mich. Und dann ist es halt einfach ein Justieren auch der Ziele. Ne? Wenn ich sage, ich mache nebenbei eine Beratung, aber genau, mache das halt immer nur, ohne da jemals irgendwie. Ein wichtiger Schritt ist zum Beispiel, traue ich mich damit rauszugehen? Ich sage mal, traust du dich, in dein LinkedIn-Profil zu schreiben? Ja, nee, dann sage ich, ja, aber dann so, wenn du das nicht machst, dann. Das
ist ein guter Gradmesser.
Also ich glaube, in dem Moment, in dem du dich traust, rauszugehen, ja, dann bist du schon wirklich weiter.
Es gibt einen schönen Vortrag von dir über Startup-Marketing, wo du deine 15 wichtigsten Tipps teilst. Und der wichtigste, wie du selber sagst, ist keep it simple. So, auch schon 10.000 Mal gehört, diesen Spruch, aber noch häufig unterschätzt von Menschen und vor allem nicht umgesetzt im Startup-Leben, aber auch im Leben insgesamt, würde ich sagen. Viele Menschen empfinden heutzutage ihr Leben als sehr überwältigend, als sehr komplex, sehr viele Bälle, die man in der Luft halten muss. Und auch hier, das ist nicht Gewähr für alle Menschen da draußen, aber was sind deine persönlichen Empfehlungen, wie Menschen ihr Leben, ihr Jobleben, ihr Privatleben etwas einfacher und fokussierter gestalten können?
Ich glaube, ich bin da ein guter und ein schlechter Ratgeber. Okay. Ich bin, glaube ich, ein schlechter Ratgeber, weil ich eben sehr begeisterungsfähig bin und so Generalist, so ich tanze auch auf vielen Hochzeiten, ja, also von irgendwie, wie gesagt, Hobbys wie Musikproduktion und Klavierspielen zu irgendwie dann, ich mache ein Startup, aber schreibe eben gerne auch noch nebenbei ein Buch, so. Aber ich habe eben auch meine Erwartungen insofern gedämpft, ja, ich weiß, ich werde nicht auf der, ich stelle nicht die richtigen Weichen dafür im Moment, um auf der Spiegel-Bestsellerliste zu landen, sondern auch mein nächstes Buch ist wahrscheinlich self-published und macht eine kleine Anzahl von Leuten glücklich, aber die macht es hoffentlich, denen hilft es hoffentlich so. Das heißt, erstmal wirklich den eigenen Erwartungen gerecht werden und Oliver Berkman, 4000 Weeks, zu erkennen, das ideale System, in dem man dann plötzlich sagt, ah jetzt, ja, jetzt bin ich überall 100% fokussiert, produktiv und so. Das kriegen nicht alle hin, das kriege ich auch nicht hin. Und da gibt es eben Leute, du machst mir immer so einen Eindruck, wo ich mir denke, der schafft seine Energie super zielgerichtet einzusetzen für so ein paar Dinge. Bewundere ich total, weiß aber, könnte ich so nicht. Ja, ist auch okay.
Und ich darf sagen, es ist nur der externe Schein.
So, und das finde ich schon mal so viel wichtiger, ja, als dieses, wir sind keine Maschinen, wir sind Menschen. Und wir müssen Freude oder sollten Freude in dem empfinden, was wir beruflich machen. Und die ist manchmal nicht immer leicht. Ja? Wie gesagt, als Unternehmer in einer privilegierten Situation tut man sich da leichter, zu sagen, ja, wieso, du musst Freude empfinden. So. Aber ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man eben auch erkennt, ja, das Leben ist keine Matheaufgabe, die sich immer perfekt auflösen lässt. Ja? Mhm. Und damit ist schon, finde ich, so viel an, und damit geht dann automatisch Selbstliebe einher, damit geht Akzeptanz einher, damit fallen idealerweise schon die ersten Glaubenssätze in sich zusammen und dann, ja, versucht man halt da irgendwie gut durchzukommen.
Wenn ich da meine Perspektive noch ergänzen darf, ich bin auch wie du hochgradig anfällig, mehr und mehr Projekte an sich zu ziehen, und in dem, was ich mache, Coach, Speaker, Autor etc., gibt es auch immer wieder neue Opportunitäten, ist ja kein klar abgegrenztes Jobprofil. Und mir hat eine Erkenntnis extrem geholfen, besser zu werden, einfach Dinge, die auch vermeintlich sehr, sehr spannend klingen, abzulehnen und Nein zu sagen. Das ist das Folgende. Ich muss da kurz ausholen, weil ich habe eine ähnliche Erkenntnis schon bei materiellen Dingen vorab gehabt. Ich war ganz früher mal Unternehmensberater, wo man für das entsprechende Alter am Anfang, Mitte 20 sehr gutes Geld verdient. Und ich habe mir da damals von einem meiner ersten Gehälter oder ich weiß nicht, das achte Gehalt oder so war es dann, einen Traum ermöglicht, und das war eine sehr teure Uhr zu kaufen. Ganz klassisch Rolex damals. So. Und ich fand es ungefähr eine Woche cool und irgendwann war es wirklich normal. Und es soll nicht überheblich klingen, aber es hat sich nicht jeden Tag so geil angefühlt, wie es am Anfang sich angefühlt hat. So, dass Menschen mit mehr Lebenserfahrung wissen sowas, aber ich wusste damals noch nicht. Ähnlichen Effekt, wir durften damals schöne Firmenwagen fahren, meins war ein Cabrio damals, und ich war sehr, sehr stolz die erste Woche, habe ganz oft mit dem elektrischen Knopf das Dach auf und wieder zugemacht. Irgendwann war es mir egal. So, und das empfinde ich als großen Luxus, dass ich in jungen Jahren schon merken durfte, dass materieller Wohlstand ab einem gewissen Level mich einfach gar nicht glücklich macht. Und diesen Transfer, deshalb erzähle ich das, habe ich immer mehr auch in Projekten erlangt, dass mich das Erreichen eines bestimmten Projektes nicht glücklicher macht. Es macht mein Leben komplexer, aber wenn ich es dann erreicht habe, macht es mich nicht glücklicher. So, und das hilft mir, weil ganz oft war ich eben in der Erwartung, wenn ich das auch noch mache, werde ich mich besser fühlen. Dann werde ich mich zufriedener, mehr angekommen etc. Ich weiß noch, wie ich als ich LinkedIn angefangen habe und dachte mir, wenn man mal 10.000 Follower hätte, dann schwebt man nur noch über dem Boden, dann fühlt man sich sicher, dann hat man keine Ängste, keine Sorgen mehr, dann läuft's einfach. So, es hat einfach 0,0 Unterschied gemacht, als ich diese Schwelle überschreiten durfte. Und diese Erkenntnis durfte ich auch hier wieder, toi toi toi, ich klopfe auf Holz, ab und zu erleben, dass Erfolge mich gar nicht glücklicher machen. Und dieser Gedanke hilft mir in der Reflexion, muss ich dieses Projekt noch annehmen? Weil eigentlich habe ich ganz viel nur angenommen, um mich glücklicher zu machen. Und diesen Part klammere ich jetzt aus und sage, macht es mich im jetzigen Moment zufriedener, passt es zeitlich rein? Und auch heute mache ich noch Fehler und überlade tendenziell ein bisschen, aber es hilft mir nicht mehr, aus falscher Motivation noch was drauf zu schippen, in der fehlgeleiteten Hoffnung, dass es mich irgendwie zufriedener macht. Macht das Sinn für dich?
Ja, total, aber ich glaube, wie du auch sagst, man muss eben bestimmte Dinge, glaube ich, mal vielleicht gehabt haben. Mhm. Ja, bei mir war das so vom ersten irgendwie vom ersten Auto zum ersten Leasing-Auto, das man sich dann irgendwann holt, um dann festzustellen, ach Mist, wenn ich jetzt beim Einparken, weil da bin ich nicht so gut drin, die ganze Zeit die Felgen kaputt mache, dann muss ich das ja am Schluss zahlen. So. Mhm. Das heißt, the objects own you. Genauso wie du auch die Objects ownst, ja, beim Leasing ownst ja erstmal gar nichts. Das heißt, ich glaube, was ich ganz wichtig finde, ist, sich, wie du auch sagst, klar Gedanken machen, was gibt mir Kraft so. Ne? Was sind so Dinge, die mich richtig happy machen? Vielleicht, wenn jemand Pianist ist, ein geiles Instrument. Oder aber auch das, ne, das macht ja dein Klavierspiel nicht besser. Ja? Oder ist es zum Beispiel, was mir einfach krass Freude macht, ich arbeite viel, sind geile Arbeitsmaterialien. Ja? Damit meine ich jetzt nicht, ich brauche jetzt keinen teuren Füller, aber halt ein MacBook, das irgendwie schnell ist und das mich nicht limitiert. Oder einen guten externen Bildschirm oder so. Ne? Das sind so Sachen, die machen mich genuin happy. Die haben auch Assimilationseffekte, finde ich geil. Und dann ist eben auch so, ja, bei anderen Dingen denke ich mir auch, nö, also auf die, ich werde eben auch nicht auf dem Totenbett liegen und sagen, hätte ich doch diese 5 materiellen Objekte noch gehabt. Ja, das wird wahrscheinlich nicht passieren. Aber umso geiler ist es doch, wenn jemand sagt, dass ich, bin jetzt kein Autofreak, aber ein Porsche, das ist mein Ding, und sich das dann einfach gönnt, aber das dann auch genießt. Und auch das muss man dann bewusst machen, sagen, das ist jetzt geil, dass ich das geschafft habe. Also nicht mindless consumption, sondern einfach, wenn dann wirklich bewusst, aber eben nicht glauben, wie du sagst, es verändert irgendwas. Aber was es mir schon gibt, zum Beispiel mein Following auf LinkedIn oder so, das gibt mir auch nicht das Gefühl, ein besserer Mensch zu sein, weit davon entfernt. Aber es gibt mir so ein bisschen Sicherheit, dass ich denke, ah ja, cool, wenn ich jetzt ein Buch schreiben würde, dann hätte ich zumindest so mal ein Grundrauschen. So. Und das gibt es mir, aber es fühlt sich überhaupt nicht anders an, finde ich auch, ob man jetzt 10.000 Follower oder 20.000 oder mehr hat.
Jochen Schweizer, mit dem ich auch sprechen durfte, hat so ein schönes Zitat gebracht. Ich hoffe, ich gebe es im Sinn zumindest nach, wie er sagte, ich musste es haben, um das Haben-Wollen loszuwerden. Da hat er über einen Mahagoni-Boden in seinem Eingang gesprochen, auf das er heute sehr abfällig drauf guckt. Aber manchmal, so hat er zumindest gesagt, etwas zu haben, um dann das Haben-Wollen loszuwerden. Das war irgendwie ein Spruch, den ich nett fand.
Für mich ist immer so, the wanting is more beautiful than the having.
Das ist auch schön.
Jeder kennt das wahrscheinlich, dieses abends irgendein Produkt recherchieren. Ja? So, das fühlt sich ja erstmal immer total cool an. Und wirklich, es gibt selten so Momente, die dann so enttäuschend sind, wie dieses Produkt dann irgendwie 2 Wochen zu haben. Bei mir eine Ausnahme sind zum Beispiel ein Hobby, das ich auch habe, ist Fotografie. Ne? Ich liebe coole Kameras, aber du kannst eben auch nur mit einer Kamera immer Fotos machen. Jetzt habe ich auch eigentlich nur noch eine und nicht mehr 3. So. Und das reicht auch.
Ich könnte noch stundenlang weitersprechen, aber wir kommen langsam zum Ende. Was mich noch interessiert, deine Perspektive, Max, ist, der Podcast heißt ja Auf und Ab, wo es um Höhen und Tiefen geht. Und wir beobachten ja immer wieder, dass es Menschen gibt, die an so entweder unternehmerischen Krisen oder persönlichen Krisen wirklich zerbrechen und am Boden liegen bleiben. Und dann andere, die aus diesen Krisen sogar stärker zurückkommen. Wenn du jetzt dein Leben, aber auch in der Beobachtung von vielen Menschen aus deinem Umfeld dir anguckst. Welche Faktoren müssen zusammenkommen, dass Menschen eben Krisen als Sprungbrett nutzen und es sie ihnen eben nicht im übertragenen Sinne das Genick bricht?
Boah, also ich frage mich gerade, ob ich die Autorität bin, die dazu was sagen kann. Ja,
nur aber, persönliche Meinung.
Ich glaube erstens mal, ich will keine Teflon-Antwort geben, aber ich glaube, es ist wirklich wichtig zu erkennen, dass diese Gleichungen saukomplex sind, ne? Und dass man nicht sagen kann, ja, der oder die, also da würde ich es mir zu einfach machen. Aber ich glaube, was ich immer wieder feststelle, ist, Zeit, wir haben über Geduld gesprochen, ist ein nicht zu unterschätzender Faktor und Inner Work eben auch. Und beide Dinge in Kombination sind super kraftvoll. Und zu glauben, dass sich alles innerhalb eines Tages sich in Luft auflöst, ohne dass ich was dafür tue, ist Quatsch. Und wenn ich dann da nimm mal Sport, irgendwelche supersportlichen Leute sehe und sage, ja, das sind halt gute Gene, so, ja, das kann ja sein, jeder hat ja seine eigenen Voraussetzungen, aber oft steckt eben auch ganz schön viel Arbeit dahinter, ja. Ich kann nicht über 100 Ironman laufen, einfach nur, weil ich gute Gene habe oder so, ne? Das, um mal so eine Plattitüde zu verwenden. Und deswegen im Positiven wie im Negativen, um Erfolge zu erfeiern, aber um auch Misserfolge zu verarbeiten, brauche ich Zeit, muss ich Einsatz bringen und muss ich nicht nur am Äußeren, sondern auch immer stark am Inneren arbeiten. Weil der größte Erfolg bringt mir nichts, wenn ich innerlich nicht darauf gepolt bin, ihn auch mal genießen zu können.
Und das beobachten wir oft bei sehr erfolgreichen Menschen, dass sie gar nicht fühlen, weil am nächsten Tag geht sofort wieder das nächste entsprechend los.
Über Dopamin könnte man auch noch einen ganzen Podcast füllen.
Absolut.
Ne? Diese Sucht, immer wieder einen Kick und so, und das, der einen dann auch nicht wirklich weiterbringt und immer mehr und so, und das ist, it's a trap.
Ja, der Spitzname unter Fachleuten von Dopamin ist ja the molecule of more. Also das Molekül ist dafür da, dass das, was uns den initialen Ausstoß gegeben hat, noch mehr davon zu suchen. Das hat unsere menschliche Spezies letztendlich am Überleben geholfen. Was ist denn, Max, aus deiner Sicht das beste Investment? Und da mein ich nicht Geld, sondern Zeit, Energie, was auch immer, das beste Investment, was du in deinem Leben je getätigt hast.
Das beste Investment, das ich in meinem... Also, ich glaube, ganz profan, so das Investment, das man in seine eigene Gesundheit und sein eigenes Wellbeing trifft, von irgendwie sich mentale Hilfe zu holen bis irgendwie Sport, ich glaube, das ist so... Das ist durch nichts aufzuwiegen, weil ich habe mal gelesen, Der gesunde Mann hat, oder der gesunde Mensch, ja, the healthy man war, glaube ich, das Zitat, deswegen, aber der gesunde Mensch hat 1000 Wünsche, der ungesunde nur einen.
Nein.
Und das, da kann man jetzt wieder sagen, ah, kitschig, aber ich finde, das ist so relevant und ich kann eben nichts, ich kann eben Dinge viel besser genießen, wenn ich auch wirklich in mich investiere. Und das ist insbesondere bei uns UnternehmerInnen und auch in vielen anderen Berufen, die halt dazu neigen, dass man viel arbeiten muss, sich viel einbringen muss, ist es eben wichtig, immer Yin und Yang, sich auch ein Gegengewicht zu schaffen.
Mhm. Absolut. So, jetzt bist du ein Marketing-Guru und ich möchte dir mal die fiktive Aufgabe geben. Du kennst ja die Tagesschau sicherlich und es gibt immer so einen letzten Werbespot vor der Tagesschau, der geht so 30 Sekunden ungefähr. Und wenn du diesen Spot hättest, aber nicht über Zero Labs und auch nicht über My Müsli sprechen darf, sondern den Menschen der Nation Deutschland im deutschsprachigen Raum so eine Botschaft rund um das Thema Mut, um die Kraft des Neuanfanges etc. mitzugeben. Was wäre so dein 30-Sekunden-Werbespot?
Wow. Das Problem an dem Werbespot vor der Tagesschau, wenn ich ihn richtig in Erinnerung habe, ist ja, dass er geframed ist. Da steht Werbung. Ja, ich hätte jetzt im ersten Moment gesagt, ich hätte so getan, als würde die Tagesschau schon losgehen in diesem Spot. Ja,
okay.
Und da passiert irgendetwas, dass die Leute denken so, hä? Was ist der... Der Moderator, die Moderatorin steht auf, ja, schmeißt das Mikro und sagt, wisst ihr was, ich habe einfach keinen Bock mehr. Immer nur negative Nachrichten. Ja, ich will jetzt was Positives und verlässt einfach das. Und man würde so denken, was ist jetzt gerade mit der Sendung passiert? Aber was ist, glaube ich, die wichtige Botschaft? Es gibt, glaube ich, so viele Menschen da draußen, die so viel wichtigere Botschaften haben als ich. Meine Botschaft ist, es lohnt sich, Träume in die Tat umzusetzen. So, das ist schön. Und ich glaube, ich würde den, wenn ich diesen Spot nicht machen kann, ich glaube, ich würde den kitschigen Weg wählen und einfach in Anlehnung an die Think Different-Kampagne von Apple, ne, würde ich, glaube ich, einfach versuchen, in einer kurzen Abfolge 5, 6, 7 wirklich inspirierende Geschichten zu zeigen und sagen, Mut zahlt sich aus. Mhm. Das glaube ich, weil diese Bilder mich immer am meisten ansprechen. Ja. Und die Think Different-Kampagne, die habe ich auch in meinem Büro hängen, die ist einfach eine, die wird mich ein ganzes Leben lang begleiten und die empfinde ich auch als wahnsinnig stark immer noch.
Die ist wirklich fantastisch, ja, absolut. So, und die letzte Frage, Max, bevor wir unser Bierchen dann weiter trinken, die jeder Gast hier beantworten darf, ist, wenn du auf das Auf und Ab deines persönlichen Lebens zurückblickst, was ist daraus für dich die allerwichtigste Erkenntnis?
Dass auf jedes Auf ein Ab kommt und dass auf jedes Ab, wenn man was dafür tut, auch wieder ein Auf kommt.
Mhm. Absolut. Dem ist nichts hinzuzufügen. Vielen Dank. Ich wünsche dir und euch ganz viel Glück für dieses Projekt, für dieses Startup, was wenn es schafft, dass Menschen ohne Genuss zu opfern, etwas weniger Nervengift Alkohol in ihren Körper bringen, dann ist das ein Beitrag an die Gesellschaft, der, glaube ich, nicht hoch genug zu bewerten ist. Vielen Dank, dass du eure Lebenszeit für diese wichtige Mission einsetzt und ich wünsche dir alles Gute dabei.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.